irgendwie die Leute entertainen, das ist mit Flaschen schmeißen, mega. Und dann habe ich mit 14 im Bottropper Brauhaus angerufen und gefragt, ob ich dort als Cocktailmixer anfangen darf. Und dann habe ich mich mit Red Bull unterhalten und irgendwie die brauchten Leute und dann habe ich da angefangen. Ich habe einfach die Seiten gewechselt. Und irgendwie kam dann ganz viel zusammen, wo wir gesagt haben, wir haben hier eine Burg, wir haben hier eine Küche, wir haben den David, wir haben uns, dann lass uns doch eine richtig geile Catering-Firma aufmachen. Tag X und ich saß im Büro und David, unser verrückter Sternekoch, der kam ganz hektisch in mein Büro und hat gesagt, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte ist, gerade hat der Kaffeeröster gebrannt. Und die gute ist, ich habe gerade Popcorn gemacht. Ich habe nämlich mal probiert, was passiert, wenn ich Mais in den Kaffeeröster schmeiße. Und da habe ich nur drauf geguckt und habe gesagt, das ist ja kein Popcorn, das ist ja Podcorn, weil es total verbrannt war. Damals ging es uns nicht so gut im Catering und er war sehr, sehr teuer. Und ich habe gesagt, arbeite für so einen Preis, den ich bezahlen kann und ich verspreche dir, dass du irgendwann hier beteiligt bist in allem. Und irgendwann war der Zeitpunkt und wir haben quasi beide 50-50. Er hat 50% wirklich geschenkt bekommen von mir, weil ich weiß, ohne ihn hätte ich das niemals so stemmen können und ich hätte meine weiteren Produkte niemals weitermachen können.
Mario Grube zu Gast bei uns im Podcast. Mario, mega geiler Typ, kommt aus meiner Welt, aus meiner Branche, deswegen bin ich ziemlich gehypt, weil er ein mega Typ ist, ein super Unternehmer und eine geile Geschichte hat. So vom Einzelhandel über die Köpi-Brauerei, Red Bull-Events und dann Multiunternehmen und durch einen Zufall einfach auch ein grundsätzlich geniales Produkt entstanden. Und da ist die Reise noch lange nicht zu Ende. Tune in, hört euch an, was er zu sagen hat. Und ich kann euch eins sagen, das neue vegane Podcorn ist der Irrsinn. Probiert es aus, wirklich geil. Und viel Spaß beim Reinhören. Let's go. Eine neue Runde, another round, liebe Leute, es geht weiter und diesmal poppt's jetzt ziemlich laut mit Mario. Moin.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dich hier zu haben. Ehrlicherweise habe ich schon ziemlich lange gewartet auf die Möglichkeit und deswegen vielen Dank, dass du dich gemeldet hast, dass wir einen Termin so schnell kriegen konnten, weil du ja in der Tat ein sehr interessantes Produkt hast und auch in meiner Welt so ein bisschen aufschlägst hier und da und deswegen bin ich natürlich sehr daran interessiert, wie das so alles gekommen ist, ehrlicherweise. Ja. Ich habe ein bisschen recherchiert und habe gedacht, so okay, das ist eine außergewöhnliche Geschichte. Aber vielleicht holst du uns erstmal ab, so wo bist du, wo kommst du her, wie ist das so entstanden, so damals?
Ja, wo komme ich her? Ich bin aus dem charmanten Ruhrgebiet, aus Bottrop, ganz genau, also mittendrin. Warner Park ist quasi mein Nachbar, da brauche ich nur 5 Minuten zu Fuß hin. Von daher bin ich oft genug auf der Achterbahn, nicht nur am Karussell, sondern auch im Leben. Und ja, heute bin ich 45, werde dieses Jahr noch 46, habe 2 Kinder. Verheiratet schon seit 22 Jahren. Ich habe sogar schon bald Silberhochzeit. Ich glaube, das ist heftig. Genau. Und so bin ich. Also Bottropper, Ruhrpott, Urgestein.
Ja, genau. Du gehörst ja auch zum Tribe Ruhr, wenn ich das richtig im Kopf habe. Obwohl du immer hier in Düsseldorf rumhängst.
Ja, genau. Ich mag Düsseldorf total gerne. Ich fühle mich hier total wohl. Ich sage aber auf der anderen Seite, ist glaube ich ganz gut, dass ich im Ruhrgebiet bin und immer wieder geerdet werde. Ich glaube, hier würde die Stadt würde mich hier glaube ich aufschlucken und auffressen und dann wieder ausspucken. Aber ich liebe es hier zu sein. Das ist für mich immer so ein kleiner Ferienzirkus und bin aber auch gerne wieder zurück. Ich wohne direkt am Erdbeerfeld im wunderschönen Bottrop und ich habe da Zeit für Hund, Kinder und für mich selber.
Ja, das stimmt. Das Hund, Kinder und Frau in Bottrop. Aber ich kann dir eins sagen, du würdest hier sehr gut hinpassen in die Stadt. Also du, ich habe auch immer gedacht, so, hä, der findet hier statt, so in als Mensch nimmt man dich ja hier so wahr. Und dann denke ich so, hä, aber der kommt aus dem Ruhrgebiet, der ist wenig gecheckt. Aber für dich ist halt ein Ausflug dann. Ja,
das auch mal. Ja, also ich wäre wirklich gerne hier, aber die Kinder sind irgendwie, sag ich mal, sehr verwurzelt noch, auch mit der Schule, mit allem. Also von daher, ja, vielleicht wirklich, wenn die Kinder jetzt größer sind, dass wir dann irgendwann mal hier nach Düsseldorf schauen, irgendwie, wo hier noch Platz für uns ist. Aber grundsätzlich sind wir erstmal sehr glücklich da und ja.
Naja, du hast ja auch ein Business da, ne? Und nicht nur eins. Du bist ja sogenannt Multi-Unternehmer, habe ich gesehen. Du machst ja mehrere Dinge gleichzeitig.
Ja, ich mache irgendwie sehr, sehr viele Sachen gleichzeitig. Irgendwie hat es jetzt gar nicht so viel damit zu tun, dass ich die meisten Unternehmen im Land haben möchte, sondern da kam irgendwie eins zum anderen und das eine hat das andere ergeben und ja.
Also das heißt, das ist irgendwie so passiert. Du bist so reingestolpert, oder?
Wie Stefan immer sagt, es ist passiert. Genau, es ist einfach passiert. Nein, ich bin gelernter Einzelhandelskaufmann. Ich habe meine Eltern waren lange selbstständig in der Mode und von daher habe ich da auch irgendwie mich so reingerutscht in die Mode und habe da meine Ausbildung gemacht. Damals bei Böker in Essen. Ich weiß nicht, wer es noch kennt, aber die sind, nachdem ich dann auch weg war, dann auch musste Insolvenz anmelden.
Aber war das ein klassischer Herrenausstatter oder was war das für ein? Also den Namen sagt mir jetzt nichts.
Ja, ähnlich wie Pegu Kloppenburg. Ne? Also wirklich, okay. Wirklich sehr, 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 sehr hochwertig und da habe ich meine Ausbildung gemacht und dass ich irgendwie dann reinrutsche bei meinen Eltern irgendwie.
War das aber denn der Plan so? Nach dem Motto, du musst jetzt mal hier bei einem großen Kollegen hier die Lehre machen und dann übernimmst du hier mal den Bums? Oder was war so die Idee mit deinen
Eltern? Ja, glaube ich, war so die Idee meiner Eltern. Ich hab gar keine Ideen gehabt. Ich habe einfach gesagt, okay, haben die gesagt, mach mal. Ich hatte aber, wenn man zurückspult, mit 14 habe ich, ehrlich gesagt, da hat es bei mir schon Peng gemacht, wo ich eigentlich hin wollte. Ich habe den Film Cocktail geguckt mit Tom Cruise, du kennst ihn bestimmt.
Ja, klar, natürlich.
Und da bestellt eine Frau an der Bar bestellt einen Orgasmus. Und wie viele dürfen es denn sein? Ja, so viele wie möglich. Und ja, und anschließend kennt ja jeder, wie es weitergeht. Und habe ich gesagt, das ist cool. Also jetzt so Bar und irgendwie die Leute entertainen, das ist mit Flaschen schmeißen, mega. Und dann habe ich mit 14 im Bottropper Brauhaus angerufen und gefragt, ob ich dort als Cocktailmixer anfangen darf.
Mit 14?
Kein Scheiß. Und dann haben die gesagt, pass mal auf. Schutz. Nummer 1 bist du 14, Nummer 2 sind wir ein scheiß Brauhaus, wir haben nur Bier und tschüss. Und dann habe ich wirklich 3-4 Jahre, ich habe wirklich heimlich immer, oder nicht heimlich, aber bei uns im Garten habe ich gelernt, wie man Flaschen schmeißt, Flaschen jongliert.
Also dieses klassische Flair-Tendering, wie sich so schön.
Ja, genau. Ja? Und da wollte mein Vater mich zwischenzeitlich schon einweisen, ne, in die geschlossene, weil er dachte, okay, der hat nicht alle auf dem Zaun. Ich habe auch alles, was ich irgendwie in der Hand hatte, immer gedreht. Aber ich wusste, irgendwie gehöre ich dahin. Das war so mein. Ich habe natürlich die Modegeschichte irgendwie weitergemacht, aber irgendwie wusste ich, ich bin irgendwie richtig im Entertainment. Da fühle ich mich zu Hause und war dann auch irgendwann so, ich habe meine Ausbildung beendet und habe dann wirklich als Barkeeper angefangen in Essens heißester Cocktailbar, früher das Sam's, mit Flaschenschmeiß, mit Feuerspucken, mit allem und da war ich irgendwie gerade 18 und der Witz war wirklich, meine allererste Bestellung ist kein Scheiß, meine allererste Bestellung war sitzt eine Frau an der Bar und hat bei mir einen Orgasmus bestellt.
Aber das ist,
wirklich, nein, das ist kein Scheiß, Und ich wusste eigentlich gar nicht bis zu dem Zeitpunkt, dass es ein Cocktail ist. Ich habe gedacht, das hat die früher in dem Film so gesagt, weil sie mit ihm in die Kiste will. Aber dass es ein Cocktail ist, also das Problem wurde aufgelöst. Wir haben natürlich den Cocktail dann gemacht und von daher gab es ein Happy End für die Dame und den Cocktail.
Die Dame und den Cocktail. Man muss dabei sagen, also dieses, ich weiß nicht, ob wir zu so Nerd-Talk hier betreiben, aber dieses Flair-Tendering ist halt eine eigene Kategorie eines Bar, hinter der Bar. Das ist nämlich nicht nur das Kreieren eines Drinks, sondern eben auch der Entertainment-Faktor, der eine Rolle spielt. Und da wird geübt, Flaschen und auch eben den Shaker so zu schmeißen, dass es möglichst spektakulär ist und nichts verschüttet wird und irgendwie dann am Ende des Tages doch alles in den Mixer landet und nicht daneben. Es ist also eine hohe Kunst des Jonglierens, würde ich mal so sagen, die natürlich als Nebeneffekt immer ein großes Aha macht, wenn das denn nicht nach hinten losgeht. Aber du scheinst, du hast es gekonnt, ja? Also hast du geübt.
Ja, ich denke auch viel fallen gelassen, aber da stand jetzt gar nicht so Mixology im Vordergrund, dass man sich jetzt lange mit 12 verschiedenen Gins beschäftigt hat, sondern da war eher das Entertainment im Vordergrund. Okay. Mhm. Nur dass die Mädels, sag ich mal, alle möglichst sich freuen und die Männer natürlich auch. Und das war so, sag ich mal, damals so, dass das, was ich heute ehrlich gesagt ein bisschen auch vermisse. Heute geht es mir alles ein bisschen zu viel um Mixology. Da redet nur noch 100 Jahre einer über einen Drink. Aber eigentlich finde ich viel wichtiger, dass der Barkeeper lacht dabei, ne, und irgendwie die Leute mit auf die Reise nimmt. Das finde ich so ein bisschen, das ist mir alles ein bisschen zu theoretisch geworden.
Ja, gebe ich dir recht. Also es ist oftmals die Qualität des Drinks. Also ich bin ja in diesem Genre unterwegs mit Köchen und Tralala und natürlich auch mit Bartendern und mit Mixologen, die heißen dann wirklich so bei uns. Und die werden dann auch nicht, da wird dann nicht gesagt, ich suche einen Barmanager, sondern ich suche einen Mixologen und andersrum, weil das sind nicht dieselben Typen. Weil der eine ist eher ein Koch mit Drinks, würde ich den so betiteln, der sich sehr über Geschmack, Kombination und sowas Gedanken macht, das eigentlich eher dem Koch zugesprochen ist. Und da gibt es genug Videos auf Instagram, TikTok, Tralala, wo eben diese sehr belehrenden Barkeeper auf die Schippe genommen werden, die eigentlich nur sich selbst feiern, aber den Gast eigentlich gar nicht interessieren.
Ja, genau, das ist der Punkt. Ne? Auch da gab es ja früher immer die, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, die Barkeeper-Union und so. Und die waren mir immer sehr, sehr theoretisch. Die hatten dann ganz schöne Sakkos an und aber ich möchte auch nicht schießen. Also alle haben ihre
ja, no fronts, alle haben seine Daseinsberechtigung.
Genau, ja.
Und wer gut ist ja auch eine Zielscheibe für einen kleinen Witz. Also von daher
nimmt das nicht persönlich. Ja, und dann ging es bei mir schon weiter, dass ich ich habe von der König-Brauerei ein Angebot bekommen. Das König im Zentro war das. Das war damals ein.
Das war ein großer Laden dann, oder? Also Zentro ist ein Einkaufszentrum in Oberhausen, richtig?
Genau, und da hat die König-Brauerei ein Konzept entwickelt, wo es letztendlich ein tolles Essen gab, unfassbar teuer alles, aber irgendwie ein völlig falsches Konzept für den Standort Zentro. Und da war ich dann irgendwie 22 und dann hat man mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, da irgendwie mal zu gucken, ob ich da ja irgendwie die unterstützen könnte oder wie auch immer. Und dann hatte ich immer mal eine Idee, komm, wir stellen da doch einfach mal einen DJ hin. Und aus einem Konzept, was eigentlich gar nicht richtig funktioniert hat, haben wir dann mit dem ganzen Team geschafft, da wirklich einen Durchlauf von 3.000, 4.000 Leuten zu bekommen an so einem Wochentag.
Ach,
mit Party, was jetzt 20, 25 Jahre später eigentlich immer noch funktioniert. Jetzt natürlich alles ein bisschen anders. Mhm. Aber ich habe mich da zu Hause gefühlt in der Entertainment-Branche. Ich wollte immer irgendwie Menschen bespaßen. Das war so mein, wo ich mich immer pudelwohl gefühlt habe. Ich kann dazu noch nicht mal Arbeit sagen. Also es war immer, ich glaube, ich habe auch noch nie in meinem Leben gearbeitet irgendwie, weil ich es nie so mitbekommen habe. Auch wenn ich natürlich 13, 14 Stunden immer nur on Tour war und andere sagen dazu, glaube ich, Arbeit, aber das war für mich wirklich pure Leidenschaft. Ich habe das wirklich alles super gerne gemacht.
Genau. Aber dann, und das Konzept, also du hast es dann quasi mit der Idee dann zum Leben erweckt, aber warst du dann der Betriebsleiter oder wie hast du das dann gesteuert? Also das ist ja für so eine Brauerei jemanden, wenn man die Zeit zurückdreht, da war ja nochmal eine bisschen andere Gastronomiezeit, mit 22 jemand schon so ein wichtiges Ding anzuvertrauen, ist natürlich auch ein Ding, also finde ich jetzt.
Total, also ich war Betriebsleiter und ich hatte auch einen Geschäftsführer, der war allerdings, saß in der König-Brauerei, der hatte eigentlich nur, also das Ding hat auch Verlust gemacht eigentlich jedes Jahr. Es ging eigentlich nur darum,
quasi Marketing für die Marke
dann. Nur Marketing. Also den war wichtig, einen Frontmann zu haben, der weiß, wie irgendwie das Ding weiter funktioniert. Ne? Das war so witzig, weil ich ja wirklich da, werde ich nie vergessen, ich war 23 und dann kam wirklich der Geschäftsführer da der König-Brauerei und sagte, lass mal kurz Break-Even ausrechnen, BWA gehen wir jetzt durch und so weiter und so fort und für Break-Even, ne? Also es war immer,
klar,
alles irgendwie in der Berufsschule mal gehabt oder sowas, gar keine Frage, aber wenn du dann wirklich so das ganze Konzept auf Zahlen bringen musst, ich wusste, wie man, welche Regler man macht oder wie man eine Schlange künstlich macht oder ich wusste so viele Sachen in der Praxis, aber so auf dem Blatt Papier dachte ich, boah, das ist aber jetzt, und dann bin ich letztendlich, also habe ich mich reingearbeitet, ne, und dann, auch heute weiß ich mittlerweile, was ein BWA ist.
Ja gut, okay, also bei Multiunternehmen, aber das ist halt die Lernkurve, die du, die finde ich, die heute viele Leute unterschätzen. Ich habe auch viel mit jungen Talenten zu tun, die viel fordern wollen, machen, tun. Die Komfortzone ist sehr groß, Aber da, wo die Magie wirklich stattfindet, ist halt, wenn du mal so ein Defizit richtig vor dir hast und denkst, ach du Scheiße, wie kriege ich das denn geregelt? Und dann muss man da rein und sich da reinfuchsen in Themen, die vorher vielleicht in der Theorie oder wenn man so grob weiß, was los ist. Also ganz ehrlich, ich war höhere Handelsschule und richtig gelernt, wie es funktioniert, habe ich auch erst, als ich selbstständig war. Und vorher war das für mich so halb anwesend, das Thema. Ne?
Ist halt ich nenne das immer Lernen durch Schmerz.
Ja, ist ja wirklich so. Ne?
Schmerztherapie. Immer wenn es richtig wehtut, dann hörst du mal genauer zu und dann hast du es auch verstanden.
Genau, richtig. Das ist das, wo die Magie stattfindet. Ne?
Ja.
Nicht-Komfortzone quasi. Ja. Aber dann dieses Marketing-Ding, wie lange hast du das gemacht? Also Zentrum war ja damals quasi auch schon ein disruptives Thema. Ne? Also es hat ja den Einzelhandel im Ruhrgebiet doch schon erschüttert, würde ich so sagen, oder?
Ja, also Standort super, ne, fürs Ruhrgebiet. Natürlich, also letztendlich komplett nur, klar, die Innenstädte ein bisschen zerstört, aber gut, aber das war schon ein Magnet für viele und das ging auch viel. Also ich war letztendlich 3 Jahre dann da. Dann war auch bei Miedl ein bisschen die Luft raus, sondern mehr konnte ich da nicht erreichen. Dann weil ich wirklich einer der größten Red Bull-Abnehmer war in NRW, weil wir
NRW,
ehrlich? Ja, einen unfassbaren Red Bull-Absatz hatten wir.
Wodka Red Bull, wirklich genau. Jetzt?
Ja, gut, da war die Zeit auch nochmal anders. Da kam Wodka Red Bull ja gerade so, sag ich mal.
Wodka Bull war ja damals eigentlich so der Standard dann irgendwie. Dann, ne?
Genau, und dann habe ich mich mit Red Bull unterhalten und irgendwie die brauchten Leute und dann habe ich da angefangen. Ich habe einfach die Seiten gewechselt. Ich dachte, ich finde die Industrie ganz spannend und wenn ich die Industrie spannend finde, dann finde ich auch irgendwie Red Bull, mit denen konnte ich mich unfassbar gut identifizieren und habe dann wirklich einen Job bekommen, letztendlich angefangen als Vertriebler. Und bis hin, dass ich später die ganzen Events gemacht habe, wie Red Bull Flugtag oder Seifenkistenrennen, also alles in Nordrhein-Westfalen, die ganzen Konzerte und Koordination von DJs und also das, und das war für mich so spannend, weil du natürlich unfassbar viele Menschen kennengelernt hast. Du hast die Industrie kennengelernt, du hast die andere Seite kennengelernt. Also eigentlich war ich ja Gastronom. Ich habe gerade noch vor dem König war ich noch 2 Jahre im Chef und habe noch eine Ausbildung gemacht als Restaurantfachmann. Habe ich
ehrlich?
Also nach meiner anderen Ausbildung.
Okay.
Von daher, ich habe einfach die Industrie kennengelernt und ich habe bei Red Bull habe ich noch mal einen richtigen Hammer bekommen, was das Thema Marketing betrifft.
Naja, ist ja auch eigentlich so die Firma weltweit, die eigentlich auch also erst einen Riesentopf hat. Marketing Spenses am Ende des Tages, aber auch vieles richtig macht, was das angeht, oder?
Ja, und durch dieses Andersdenken, das hat mich sehr geprägt. Immer dieses Andere, ne? Und immer verrückt sein und immer klare Ziele oder wofür man halt steht, der Benefit, was bringt dir die Marke und das hat mich sehr, sehr geprägt, wie vorsichtig man generell mit Marken umgehen muss.
Gab es da immer eine Diskussion also das war ja zu einer Zeit, wo Fußballwerbung noch nicht das Thema von Red Bull war, richtig? Da waren ja noch sehr nischig, ne, in Themen unterwegs.
War null. Also ich hätte auch nie gedacht, dass das Mateschitz jetzt irgendwann mal wirklich zum Fußball geht, weil das für den so weit weg war wie
ja, weil die sind ja eigentlich bekannt durch eben in Extremsport, BMX-Skaten, Mountainbiken, keine Ahnung was und dann Klettern und was die alles so unterstützen. Also jeder Extremsportler hat ja quasi gefühlt so einen Red Bull-Helm auf, wenn man das mal so sieht. Also das sind auch immer die Top-Tops-Leute, lustigerweise. Ich will gar nicht wissen, wie der die findet. Also muss ja eigentlich auch Scouts haben und so.
Muss auch Scouts haben. Vielleicht guckst du da auch mal auf.
Also ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Vielleicht demnächst mal ein Koch mit so einem Red Bull-Dings.
Ja gut, ich glaube, bei ihm ist alles möglich. Also er ist halt verrückt, ne, und egal wie man die Sachen halt angefasst hat, also eine Weihnachtsfeier war dann wirklich, sag ich mal, dass du 7 Tage im Skiurlaub warst, so war die Weihnachtsfeier mit 500 Mann, aber man hat jetzt nicht lustig Skifahren, sondern da gab es eine Schnitzeljagd, aber morgens um 8 Uhr wieder Meeting und ein bisschen mit einem vollen Kopf wurde, also ist immer so eine Mischung aus wir haben jede Menge Spaß, aber wir müssen echt hart arbeiten und die Mitarbeiterbespaßung war halt höchste Prio. Also einmal aufpassen, wie die Marke in den Vordergrund rutscht und was tue ich mit den Mitarbeitern. Die Werte der Mitarbeiter wurden da so krass geschätzt, dass da jeder stolz war, eine Red Bull-Jacke zu tragen. Das ist auch heute, glaube ich, noch so. Ne?
Ist das so richtig, dass sie so ihre eigenen Fans kreieren und die dann zum Markenvertreter machen und dann irgendwie... Also was passiert, wenn du bei Red Bull im Team bist und du benimmst dich irgendwie daneben, was nicht zur Marke passt, dann eliminieren die dich auch schnell, oder?
Hatte ich jetzt nicht. Da gibt es natürlich total verrückte Sachen, aber das passt dann auch irgendwie zu dem, weil du natürlich nur Verrückte hast. Okay, ja, da musst du schon extrem, sag mal, unter der Gürtellinie sein. Also habe ich jetzt nie erlebt. Aber ich merke das heute noch so bei Perukaville, da war ich vor einigen Wochen, wenn ich die Annika hier aus Düsseldorf sehe, die haben alle so einen Bock, die haben alle diesen Hype noch und Vibe. Und das ist so eine spannende Mannschaft immer noch. Ja, und Thema Fußball, ja, machen sie jetzt. Und aber auch da gucke ich mit Red Bull Augen anders hin. Ich sehe, wie die arbeiten, wie die Marken platzieren. Red Bull Werbung natürlich, die verzichten auf unfassbar andere viele Werbepartner, die einfach irgendwie ein Overbranding geben. Ja, die sind sehr, sehr minimiert. Ich weiß, ich war noch nie in einem Stadion, ich weiß, wie die Kühlschränke vor Ort aussehen, ohne es zu wissen, ne? Also da stehen die Red Bull Produkte garantiert alle oben, Bier irgendwie unten. Also ist alles sehr, 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 sehr markenorientiert, und ich glaube, der nutzt das als einzige Plattform, klar, sich zu feiern natürlich aber ich glaube nicht, dass er damit jetzt unfassbar viel Geld verdienen will. Ich glaube eher, der will einfach einen weiteren Markenkanal für sich bauen und macht er ja auch irgendwie erfolgreich.
Ja, kann man jetzt nichts gegen sagen. Ich meine, jetzt ist die Person vielleicht streitbar und unter Fußballfans ist das auch ein Thema, was ich immer wieder mitbekomme, obwohl ich ganz neutral darauf gucke, weil es mir relativ egal ist, weil ich habe mit Fußball nichts an der Mütze, aber am Ende des Tages ist die Marke Red Bull sicherlich im Nightlife eine Riesenbrand, und auch so in dem, was ich so erlebe, machen ja marketingmäßig schon ein krasses Ding, auf jeden Fall. Aber du warst für die Events zuständig, und dann ist es ja eigentlich nur logisch, wenn man das macht, dann kennst du DJs, dann kennst du Locations, dann kennst du Menschen, die Events ausstatten und die Events durchführen. Hast du eine Eventagentur dann gegründet, oder was?
Ja,
der logische Weg gewesen.
Nee, fing irgendwie so an, dass wir halt die großen Festivals hatten, und dann kam irgendwie einer: Boah, Mario kennt sich einen, der eine Cocktailbar hat. Da vorne. Ich hab einen Cocktailplatz frei. Ich hab mir viermal Nein gesagt und fünfmal wurde ich wieder gefragt, wo ich dachte, irgendwie ist da, glaube ich, ein Markt für eine Cocktailbar. Sondern habe ich gesagt, okay, komm, dann mache ich nebenbei die Events halt. Ne? Und so fing das halt an, dass ich die Events gemacht habe und so ein bisschen wie Nick Schenker, ne? Also wir sind irgendwie gemeinsam in dieser Welt aufgewachsen. Ich glaube, ich bin ein paar Jahre älter als Nick. Aber sag ich mal, wir haben halt beide viel Cocktail-Catering gemacht.
Also ja. Cocktail-Catering hast du auch gemacht quasi.
Genau, ich konnte ja Flaschen schmeißen, ich wusste, wie Cocktails schmecken sollen, und dann habe ich letztendlich alles zusammengegossen. Ne? Dann irgendwann wurden wir mit dem Catering so groß, dass ich einfach die Chance genutzt habe, bei denen halt wirklich zu sagen, ich gehe, auch hier ist meine Phase jetzt vorbei, also ich werde hier nicht mehr, ich werde nicht mit euch nach München gehen, ne, und ich werde in die Zentrale, ich möchte einfach hier weitermachen und das Ganze mit meiner Cocktailbar halt wirklich, wirklich professionalisieren. Und das war.
Also das stand zur Diskussion, dass du die Karriere bei Red Bull dann weitermachst, aber dann wäre der Schritt gewesen raus aus diesem regionalen Verantwortungsding hin zum nationalen Verantwortungs-Event-Bereich.
Genau, also stand jetzt nicht, das aktuelle Angebot war jetzt da nicht auf dem Tisch oder sowas, ne? Ja. Aber das war für mich einfach klar, da waren ein paar vor mir und der Weg wäre zu weit gewesen, und ich konnte auch nicht mehr sehen. Ich kannte alle DJs und kenne ich auch heute teilweise noch, und für mich war da einfach weiter so. Und dann wollte ich meine eigene Bar halt aufmachen, weil wir auch relativ viel Geld damit verdient haben. Ne? Also die Red Bull-Leute, muss man zu sagen, haben jetzt auch nie richtig viel Geld verdient. Ne?
Okay.
War jetzt okay. Da kannst du dann stolz sagen, du bist bei Red Bull, und ist mehr oder weniger für mich ein krasser Netzwerkladen.
Ne? Also du bist quasi so ein Accelerator, wo du weißt, okay, du bist nicht vielleicht ganz doll reich, aber dafür kommst du auf alle Events. Und ich meine, das ist ja auch ein Value, ne? Für einen jungen Mann oder einen jungen Menschen, dass man sagt, so, du bist bei Red Bull und du bist im Event-Team, und dann dafür kannst du Pokerville, tralala, überall rumtouren.
Genau.
Und das auch noch VIP und Behind the Scenes, weil wahrscheinlich hast du so eine Karte dann.
Ja, klar, das gehört dazu, aber irgendwann ist dann ja auch gut, ne? So nach drei Jahren.
Wenn man das dreimal gesehen hat, dann ist wahrscheinlich nichts Neues.
Kennst du auch alle Genau, und dann gab es halt die Cocktailnummer, und die haben wir dann wirklich, wirklich spezialisiert. Wurden damit größer, haben eigene Bars gehabt. Dann wurden wir, dann fing auch mal ein Thema an, was jetzt, sag ich mal, viel mehr dann zu meinem Ziel irgendwann führt, sag ich mal. Dann habe ich mich mit dem Thema Kaffee auseinandergesetzt. Ein sehr guter Freund von mir, der Ralf Schikora von Julius Meinl, der hat gesagt, pass mal auf, mach doch den Barista hier in Wien. Ich bezahle ja letztendlich die Barista-Ausbildung. Und dann schicke ich dich eigentlich, dann bist du mein Barista-Trainer für Moskau, für Kiew, für
also von Meidl direkt, also ist ja eine bekannte Kaffee-Brand eigentlich, aus Wien kommend.
Richtig? Genau, und dann habe ich alle Events für Julius Meidl gemacht mit dem Thema Kaffee, Filmpremieren oder der Deutsche Fernsehpreis und wirklich dann die Cafés in Moskau oder Kiew geschult. Bars fit gemacht und so. Und das war dann, sag ich mal, so mein Thema zum Kaffee. Dann hatte ich irgendwie schon Kaffee und Cocktails. Also das hat irgendwie alles gepasst. Ich bin auch dem österreichischen Koffein ein bisschen treu geblieben, ne? Bei Julius Meinl natürlich.
Naja, ist ja auch, ich kann sagen.
Habe aber gemerkt, dass ich mit dem Kaffee irgendwie oder mit den Getränken immer Zweiter bin. Ich habe gemerkt, dass viel auf den Messen waren und immer, wenn keiner mehr wusste oder letztendlich alles da war, bis auf die Getränke, dann war ich immer der Letzte, der angerufen wurde.
Und dann, also quasi so der Nottropfen dann, der dann...
Genau, weil wenn richtig gute Caterer nämlich dabei sind, die machen natürlich immer selber die Getränke. Ne? Die haben dann, da wurde ich mal dazu gebucht und weiterverkauft. Das war dann okay. Aber ich habe irgendwie gemerkt, die richtig geilen Aufträge bekommst du eigentlich übers Essen.
Wie übers Essen? Also dass du den Foodpart jetzt noch machst, oder?
Genau, also Kunden auf der Messe, die fragen sich zuerst, was gibt's zu essen?
Okay.
Und nicht, wo kriege ich Wasser her? Ne, die fragen sich zuerst, wie verpflegen wir unsere ganzen Gäste hier? Sprich, du denkst erst über den Essenscaterer nach, sondern dann hast du dein Essen und anschließend sagt er, klar, bringt der auch Wasser mit. Ne? Also und natürlich bringt der auch Kaffee mit. Da suchst du nicht unbedingt einen extra Wasserlieferanten oder einen Kaffeelieferanten. Und deshalb war ich immer Zweiter, weil ich an die Essen angeboten habe. Dann habe ich zwischendurch mir dann immer so einen Caterer gesucht, der dann Essen geliefert hat. Aber ich war auch bei den Cocktails und beim Kaffee. Ich war auch damals einer der Ersten, der schon Latte Art gemacht hat. Also diese Kunst im Kaffee mit Herzchen und mit Blättchen. Das kannte vor 10, 15 Jahren gar nicht so jeder. Heute kriegst du es ja schon fast in jedem Kaffee
dahin. Standard, ja.
Und wir waren immer so im Entertainment-Bereich da. Und deshalb muss man natürlich auch jemanden finden, der uns im Essen auch irgendwie natürlich diese Qualität liefert. Und den habe ich auch nie gesehen. Ich habe nie irgendwie, da gab es immer Tomate Mozzarella Sticks. Und oder auch mal Gamba-Sticks, die gab es im Metro. Ne? Und das hat mich aber nie zu unseren Getränken gepasst. Von daher sagst du, das sind nicht wir. Und dann habe ich einen ganz besonderen Menschen kennengelernt. Das war wir waren zum Beispiel in der Burg Lüttinghof, die gibt es in Gelsenkirchen, das ist eine wunderschöne Wasserburg, 400 Jahre alt. Da haben wir dann immer so die Getränke machen dürfen und auch mal eine Kaffeebar.
Also quasi als Subunternehmer, dann wenn da ein Event war, dann hat er dich angerufen und gesagt, so du machst Cocktails und Kaffee.
Genau, und die haben sich auch mal einen Koch immer so dazu geholt. Ne? Und das ist der alte Chefkoch von Björn Freitag gewesen, der David Spickermann war 13 Jahre da, einer der jüngsten Köche, die auch mit Björn letztendlich den Stern gekocht haben. Und der wollte sich verändern. Und irgendwie kam dann ganz viel zusammen, wo wir gesagt haben, wir haben hier eine Burg, wir haben hier eine Küche, wir haben den David, wir haben uns, dann lass uns doch eine richtig geile Catering-Firma aufmachen. Wir heben das Catering auf ein krasses Level, indem wir natürlich einen Sternekoch dabei haben. Uns mit den Getränken, wir haben die Location, weil die haben wir dann auch bekommen. Also wir haben mit der Location habe ich einen 18-Jahres Mietvertrag abgeschlossen zu einem super Preis und habe mich auf das Experiment eingelassen, mit David halt quasi Catering halt anders und neu in Szene zu setzen.
Aber ist es dann wirklich Catering? Weil Catering ist ja definiert quasi, dass das Konzept zu dir kommt oder zur Location kommt. Aber ihr seid ja gleichzeitig die Location.
Genau, also wir haben einmal die Location, da haben wir so ein Brot- und Buttergeschäft. Ne? Da ist die eine oder andere Hochzeit dann, also eher ziemlich voll. Und beim Messen, mir war auch immer klar, dass wir nicht der größte Caterer werden oder der neue Kofler oder sowas. Ne? Also wir wollen personalisiertes Event-Catering machen. Also sehr, sehr fein und detailverliebt. Und deshalb, wenn wir einen Messeauftritt haben, dann haben wir auch nur einen. Ne? Also ich sag mal, wenn...
Ja, du kannst es nicht so hochziehen auf dem Level... Also geht wahrscheinlich schon, aber ist natürlich dann nochmal eine andere Nummer. Ne?
Genau.
Das heißt, ihr habt gesagt, lieber klein und fein für individuelle Auftraggeber quasi, die dann auch bereit sind, schätze ich mal, die Extrameile zu bezahlen, weil die muss ja auch irgendwo herholen.
Genau. Also wir wollen halt wirklich, ne, also ich sage jetzt mal Firma Hankook, die machen wir sehr, sehr viel für den Reifenhersteller. Und dann ist das Menü auf Reifen, ne? Oder alles ist das Thema Reifen. Viel Orange, ne, weil das so deren Farben sind, wo wir dann teilweise Catering für den BVB machen oder sowas, ne, weil die einer der Hauptsponsoren da sind. Und darauf spezialisieren wir uns dann und geben uns auch so eine Mühe, dass wir alles Liebe dann in dieses Projekt stecken. Genau, das ist das Thema Catering. Deshalb bin ich letztendlich Caterer. Und irgendwann habe ich dann gesagt, wir brauchen irgendwie mal für unser Catering brauchen wir einen Kaffee. Da wird jetzt irgendwie immer da irgendwie so einen Supermarktkaffee zu holen oder in der Metro irgendwie ein Brand, was irgendwie jeder kann. Das passt überhaupt gar nicht zu uns, weil wir immer nur
die. Das ist nicht individuell, ne?
Genau, passt überhaupt gar nicht. Ne? Und dann bin ich zu vielen Röstereien gegangen. Da war das Thema Rösterei auch noch nicht so hip, wie es jetzt ist. Wo ich gesagt habe, wir müssen doch mal irgendwie einen eigenen Kaffee haben. Und konnte irgendwie keiner liefern. Irgendwie, bis ich immer mal aus Holland Kaffee bestellt habe, da habe ich einen Aufkleber drauf geklebt, wo ich dachte, das ist aber alles scheiße. Und da war ich so angenervt und habe dann gesagt, ich mache es jetzt einfach selber. Ich hole mir jetzt einen Röster, wir rösten einfach Kaffee. Weil wir haben auch sehr viel Kaffee gemacht, also bis zu so einer Tonne, wo man dann auch sagt, komm, dann sparen wir vielleicht sogar Geld. Und haben dann so einen Röstkurs da gemacht und einen Rohbohnen und also wirklich so den ganzen
Ding. Also dann schon Nerd Talk dann irgendwann, oder?
Ja, du musst natürlich aufpassen, dass du dann auch immer so deiner Geschichte auch treu bist und nicht jetzt.
Weil
dann
der Kaffeeröster oder der Barista, den es heute auch gibt, Cold Brew Dings, dies, des Oberschnolz, Lippenbart, Berlin nur Englisch sprechend, der ist ja auch dieses Klischee, Mixologe ist ja ähnlich, ist ja. Also, ne, auch so, wo du einen Kaffee bestellst und ein schlechtes Gewissen haben musst, wenn der nicht sich freut, dass du die richtige Kombination bestellst.
Ja, gut, die sind ganz anstrengend, hier so Bahn und so, die sind natürlich genau. Für Fortgeschrittene.
Richtig.
Aber wir wollten ja eigentlich nur für uns rösten. Das war ja
also quasi aus dem Eigenbedarf, dass du sagst, okay, wir haben eine Möglichkeit, A, unique zu sein und ein eigenes Produkt zu machen, was mehr zum Gesamtkonzept passt. Auf der anderen Seite natürlich sagen, okay, wir haben ja schon so eine große Menge und eine Tonne Kaffee ist eine Menge, kann ich sagen. Man sagt, okay, dann kaufen wir den Rohkaffee und dann veredeln wir den halt selbst, dann sparen wir uns da was und haben vielleicht auch Qualitätsgründe oder was auch immer.
Und auch ein bisschen Story, ne, so ein bisschen.
Klar, natürlich.
Ne,
klar.
Wir können erzählen. Und daraufhin kam dann wirklich irgendwie ein paar Leute und haben gesagt, aber der Kaffee ist super lecker, wo kann ich den kaufen? Und daraufhin gesagt, gar nicht, der ist ja nur für uns. Ne? Also, und irgendwann haben wir dann gesagt, komm, dann machen wir jetzt haben wir einen Markennamen und dann haben wir gesagt, wir nennen das Ding Malgrad, ne, haben wir Webseite malgrad.com und haben die Sorten auch extrem witzig genannt, ne, so wie Herzmassage, Schlaflos und cool verpackt, weil Marketing konnte ich ja dann immer, ja, und irgendwie so ein bisschen krasse Farben, also so ganz, damit der Endkonsument das einfach hat, also dass man jetzt nicht sagt, Kolumbien und hier. Und das hat man so vor 10 Jahren halt auch noch nicht so richtig auf dem Tacho gehabt. Ich wollte es den Kunden einfach machen. Ja, und dann haben wir irgendwie eine Rösterei und haben Kaffee verkauft. Und das lief dann sogar ziemlich gut, wo wir gesagt haben, ja, ach, guck mal. Dann haben wir mal natürlich jetzt einen eingestellt, der das Thema dann Kaffee bearbeitet hat. Und somit hatte ich eine Rösterei, Rösterei und einen Cateringbetrieb. Und das lief dann erstmal eine ganze Zeit. Und dann kam.
Aber die Rösterei, die gibt es auch noch, oder? Also derjenige, der ist dann verantwortlich für Shop, Verpacken, Produktion von Kaffee, genau. Einkauf, Logistik. Also es ist ja ein relativ großes Thema auch, ne? Und dann muss man ja auch Ruhezeiten und so. Also Kaffee kannst du ja nicht rösten, genau. Mal direkt verkaufen. Der muss ja erst irgendwie liegen, damit das Aroma, also weiß ich nicht, ob das jetzt zu nerdy ist, aber.
Nee, ist nicht nerdy. Nee, ist schon so.
Also ein paar Sachen zu berücksichtigen dann dabei, ne?
Genau, der Kaffee muss entgasen. Du musst natürlich gucken, dass du tolle Qualitäten einkaufst. Das ist das ganze nachhaltige Thema natürlich ein Riesenthema.
Riesenthema,
ne?
Ja.
Wir haben Bauern in Afrika, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir wirklich direkten Kontakt haben, wo wir wissen, wo unser Geld hingegangen ist in the washing stations und sowas. Ist halt ein spannendes Thema. Muss ein bisschen aufpassen, dass man dann auch nicht in Schönheit stirbt, ne? Dass man
ja klar, du wirst die Welt nicht retten dadurch, ist schon klar. Also die Frage ist halt, wie viel besser kann man es machen als der Rest, dass der Kunde was davon hat, der Zulieferer und die Marke selbst. Also weil du wirst ja wahrscheinlich auch preislich jetzt nicht mit jedem Angebot mitmachen wollen, ne? Das ist ja das nächste.
Nee,
das
genau,
ist ja ein wertiges Produkt.
Genau, wir sind recht hochpreisig, ne? Also wir liegen auch bei 28, 29 Euro im Kilo.
Ja, ist auch ein Preis, wie die ganz großen Marken haben, ne?
Haben viele Gastronomen. Deshalb bin ich natürlich auch gerne in Düsseldorf, weil hier viele Kunden sind, wie das Kit am Rhein ist, die beliefern wir schon eine Ewigkeit. oder das Muggel, das
ach, liefern echt?
Wir schon ganz lange.
Ja, ja. Ja,
krass. Und ja, wir haben tolle Kunden und macht wahnsinnig Spaß. Und genau, und deshalb bin ich halt super gerne auch in Düsseldorf, weil ich die natürlich auch irgendwie ein bisschen betreue. Das sind viele persönliche Kontakte auch, ne? Und ich bin natürlich auch irgendwie aus der Gastronomie. Ich kenne auch beide Seiten. Ich kenne
ja, kann man auch Sprache sprechen, ne?
Ich spreche genau deren Sprache, ja. Ne? Also ich kann Vertrieb und ich kann natürlich Gastro. Und ja, von daher, und es ist vor allen Dingen auch meine Leidenschaft. Ich liebe das Verkaufen, ne? Ich liebe auch das.
Jetzt mal, Retalk, du sagst Leidenschaft. Bist du so ein wirklicher, hast du zu Hause so eine richtige krasse Kaffeemaschine und hast du so Rituale und guckst raus, wie draußen das Wetter ist, um mal gerade einzustellen und so? Bist du so richtig tief drin oder?
Nee, das hast du falsch verstanden. Ich habe keine Leidenschaft zum Kaffee machen.
Ja.
Ich habe eine Leidenschaft zum Markenschön machen und verkaufen.
Also, ah, okay, alles klar. Ja,
habe ich aber trotzdem.
Ja, weil wenn du das Thema natürlich repräsentierst und auch verkaufst, dann muss man es ja auch irgendwie fühlen und ein bisschen leben. Also ich meine, man kann ja alles verkaufen, aber es ist immer einfacher, wenn das Thema aus einem selbst herauskommt, auch so ein bisschen. Ne?
Ja, wobei gerade beim Thema Kaffee habe ich wirklich einen Spezialisten, der wirklich ganz deep drin ist. Und ja. So deep, du musst da wirklich am Puls der Zeit bleiben, ne? Auch Kaffeequalitäten, dafür bin ich zu grobmotorisch.
Okay.
Ich habe die Idee, ich weiß auch, wie alles geht und ich mache auch heute noch lustige Herzchen, aber... aber dass ich da wirklich jetzt so deep drin bin, dafür habe ich dann wirklich Leute, die das noch, ich würde fast sagen, noch leidenschaftlicher machen und produktverliebter sind. Ne? Also ohne das jetzt, ohne mich da runter zu machen, aber da glaube ich...
Ja, jeder hat so seine Skills. Ne? Ich meine, wenn du Marken aufbauen und Dinge schön machen und gut positionieren, kommt wahrscheinlich so ein bisschen aus dem Modebereich, würde ich fast sagen, oder? Also Red Bull und Marketing und Mode und so, dass es schmissig ist und zueinander passt, weil du hast ja noch andere Dinge, kommen wir später zu, die auch sich darauf auszeichnen, dass sie eine besondere Wiedererkennung haben, würde ich jetzt mal so sagen.
Ja, ja.
Ja, okay. Also durch einen Zufall und Eigenbedarf bist du jetzt auch noch Kaffeeverkäufer.
Kaffeeverkäufer, ja.
Aber habt ihr einen normalen E-Shop? Also ist das so ein Shopify-Shop und da läuft es dann alles drüber und gut ist? Ja, irgendwie so.
Genau, wir haben die Webseite, wir haben auch einen Kaffeemaschinen-Service, wir vertreiben ja auch Siebträgermaschinen.
Also das macht ihr auch Gastro-Service, dass du sagst, ja, so, ja. Kannst bei mir einen Vertrag unterschreiben und dann stelle ich die Maschine hin und gegen Verbrauch oder was auch immer, gibt es da verschiedene Modelle.
Büros haben wir ganz viele, ne, die wir beliefern ja, machen aber auch jetzt nicht unbedingt den super Preiskampf mit. Ne? Also wir haben jetzt ja kein Vertriebsteam, den ganzen Tag da rumgehen wie der Chibo-Vertreter. Ne? Also
ja, das kann schon ein hartes Business sein. Ne? Also das ist schon ein richtig Ellenbogen-Business, da das Kaffeemaschinen hinstellen Business.
Ja, ja, super, super hart. Und deshalb, da brauchst du auch richtig viel Muckis, sag ich mal. Da musst du richtig viel in die Hand nehmen an Geld, und um dieses Thema wirklich zu bespaßen. Und du verlierst trotzdem, weil du kannst ja eh nicht gegen
Spanne ist natürlich was anderes,
gegen die Chibos und sowas ankämpfen. Und deshalb haben wir uns eher so ein bisschen bewegen uns im Upselling-Bereich. Also wir versuchen einfach ein bisschen mehr Story zu erzählen und haben letztendlich auch eine andere Qualität, ne, indem wir schonend rösten. Wir haben die Beziehung zum Kaffee, wir haben jede Menge Know-how, was das angeht. Wir haben eine eigene Barista-Schule. Ne, und also und, ja, das ist irgendwie...
Und dann wahrscheinlich auch eine anständige Kaffeemaschine, die dann vertrieben wird und nicht irgendein Kram. Ne? Also letztendlich muss die Story... Wenn du sagst, dir ist immer wichtig, dass es eine besondere Qualität hat und eine besondere Story hat, dann muss der Rest ja auch so sein.
Genau.
Also die Zielgruppe eher die, keine Ahnung, gut laufende Werbeagentur oder irgendwie so. Ne?
Ja, genau, die genau.
Die sich das gönnen können. Ja. Geil, spannend.
Ja.
Und so, jetzt hast du ein Catering-Unternehmen, du hast Cocktail-Catering, du hast eine Event-Location, du hast eine Kaffeefirma.
Mhm, genau.
Was gibt's noch?
So, jetzt war irgendwie
Tag. Damit es nicht langweilig wird.
Genau, jetzt war Tag 1. Tag X und ich saß im Büro und David, unser verrückter Sternekoch, der kam ganz hektisch in mein Büro und hat gesagt, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte ist, gerade hat der Kaffeeröster gebrannt. Und die gute ist, ich habe gerade Popcorn gemacht. Ich habe nämlich mal probiert, was passiert, wenn ich Mais in den Kaffeeröster schmeiße. Und da habe ich nur drauf geguckt und habe gesagt, das ist ja kein Popcorn, das ist ja Podcorn, weil es total verbrannt war. Und haben wir echt gelacht und wie geil das gerade ist, diese Idee. Und dann sagt er, warte mal, ich komme gleich wieder. Und dann ist er wieder zurück in die Küche und natürlich, er in seiner Sternebirne hat natürlich nur die geilsten Zutaten alle genommen und dann halt wirklich in einem Topf, im Pott, dieses Popcorn halt veredelt, ne? Und sag ich mal, mit Valrhona, mit Trüffel und hat sich da ausgetobt und dann kam dann wieder ins Büro zu allen Angestellten und hat dann gesagt, hier bitte einmal alle probieren. Da waren dann auch Leute bei, die gesagt haben, ich mag ja gar kein Popcorn und probier, ne? Und alle haben gesagt, was ist das denn für ein kranker Scheiß, ne? Ja, und ja, somit haben wir irgendwie gesagt, ey, der Name Popcorn ist auch so witzig, weil der sich irgendwie so auf Popcorn.
Haben ja, gesagt, und der Ursprung irgendwo, also aus dem Pott, ne? Ist ja auch wieder so ein.
Genau, wir sitzen im Ruhrpott, wobei ich jetzt dazu sagen muss, bin es auch nicht so der Produkte überall, wo Pott draufsteht, bin ich jetzt auch nicht so unbedingt der Riesenfan von. Aber es hat so, es war so gut der Name, wo wir gesagt haben, das ist super. Dann, wir sind damit sehr regional. Dann nehmen wir dann 12 Millionen, die hier sind, ist egal. Wir haben ja noch gar nicht groß, wenn wir an nichts, das war ja einfach nur ein Spaß, ja, das war ja gar nichts. Und ich habe nebenan eine Werbeagentur, eine Druckerei und habe denen ein Layout gegeben, aber wirklich innerhalb so 10 Minuten, ne? Also wirklich jetzt auch wirklich hingeknallt und das Popcorn in unsere Tüte gepackt, in unsere Kaffeetüte, die wir ja sowieso hatten mit dem Aromaventil. Ja, und dann habe ich gesagt, gib mal mit, komm, mach die Banderole drum, weil wir konnten ja auch keine Tüten produzieren. War ja auch gar nicht der Plan. Wir haben gesagt, Druckerei, druck mal aus, wir machen mal die Banderole drum und dann ich guck mal, ich gehe mal zu 2, 3 Kunden. Und dann bin ich eine Kundin halt, Violas in Essen-Rüttenscheid, hab gesagt, hier, guck mal, probier mal. Und sie, wie geil ist das denn? Ja, kannst du kaufen. Und da haben wir irgendwie so einen kleinen Plan für uns gemacht. Boah, stell dir mal vor, wir verkaufen davon 300 Tüten, ne, im Monat. Dann haben wir irgendwie da so 300-400 Euro über. Ist das super. Und dann die erste Bestellung, die ich dann nach Hause gebracht habe, waren dann 2.500 Tüten.
Und ja, sauber.
Und da sagte David,
wie soll ich das denn kochen?
Willst du verarschen? Das war im Topf. Das war jetzt ein Spaß. Ich habe es im Topf gemacht, ein bisschen mit Karamell. Das kann ich nicht. Ja, keine Chance. Ich weiß noch niemals, was da hinten draufstehen muss. Ne? Also wir sind ja alle nicht
raus. Ja, da geht es ja irgendwie um Produktdeklarierung und solche Dinge. Ne? Also wenn du Richtung Einzelhandel gehst, dann wird es auch knifflig.
Ja, genau. Und wir waren ja klar, sind wir Lebensmittelproduzenten da irgendwie so ein bisschen, ne, in unserer Küche, aber dann ist auch gut. Und dann haben wir diese ganze Idee wieder in die Schublade gepackt. Wir haben gesagt, du komm, Arschlecken. Ne? Also lass mal Catering Kaffee machen und auch mein Partner vom Catering, der sagt dann, Leute, geh mir jetzt nicht auf den Sack. Ja, mach bitte jetzt ganz normal hier easy weiter. Und diese Kunden, die alle diese 2.500 Tüten bestellt haben, die haben mich die haben mich immer wieder angerufen. Und diese Frau Kirsch von Violas, die hat irgendwie, glaube ich, 300 Tüten bestellt, mich immer angerufen, was ist jetzt? Und die ging mir so auf den Sack, bis ich immer gesagt habe, ich hole jetzt dieses Konzept wieder aus der Tasche.
Um Ruhe zu haben quasi.
Um Ruhe zu haben. David, jetzt geht's los. Wir bestellen die Geräte aus Amerika, ne, diese riesen Popcorn-Maschinen. Wir haben einen Kombidämpfer, gut hatten wir ja, ne, weil unser Popcorn halt gebacken wird. Kauft die Zutaten und Druckerei. Hat dann gesagt, ja, wie viel soll ich denn drucken? Hab gesagt, boah, keine Ahnung, mach mal von jeder Sorte erstmal 10.000. Ja, welche Farbe denn? Neon? Und wir, Neon, boah, Neon ist aber auch ein bisschen assi, ne? Aber Neon ist auch ein bisschen geil, weil.
Ja, klar, hält halt auf, ne?
Logisch. Weißt du was, mach Neon, ne? Und auf einmal, ja, war die fertige Tüte dann ratzfatz dann wirklich im Handel. Und wirklich weder nachgedacht noch groß gerechnet. Ja, also wirklich, das war erstmal so ein Bauchding.
Wie, dann habt ihr einfach, weil du gesagt hast, okay, wir haben jetzt eine Bestellung hier von 2.500 Tüten. Wenn das so schnell geht, dann hast du aber schon drüber nachgedacht, dass man das schneller hochziehen kann, wenn man da ein bisschen Vertriebspower
hintersetzt. Nein, klar, oder? Klar, logisch. Also ich habe gesehen, welche Power hinter steckte, ne? Und dann haben wir natürlich noch ein paar Leute gefragt und alle wollten. Also wir haben wirklich eine Trefferquote und das ist wirklich bis zum heutigen Tag. Wir haben ich habe keinen Menschen gesehen oder gehört, der wirklich gesagt hat, nee, ist nicht mein Ding. Also entweder klar, dann ein Zuckerproblem natürlich, aber eine von den Sorten schmeckt immer irgendeinem. Ne?
Und ja, die machen auch süchtig. Also wenn du die einmal aufhast, ich kann aus eigener Erfahrung, dann denkst du ja, Popcorn ist ja light, eures jetzt nicht unbedingt durch die Kombination halt mit Schokolade und was auch immer. Ja, aber die fresse ich halt auch weg. Ist so.
Ja, und dann ging es irgendwie ganz schnell. Dann hatten wir einen guten Kontakt zu Ralf Boos, den du da sicherlich gut kennst.
Den ich auch kenne, ja klar.
Und Ralf hat uns von vornherein natürlich in die Sterne-Gastronomie gebracht, ne? Oder in die gehobene Gastronomie. Weil bei Ralf Boos, also wissen wir wahrscheinlich viele nicht, da kaufen halt die Top-Köche halt ihr Top-Zeug ein. Und da der uns gelistet hat, war für uns ein Ritterschlag bis zum geht nicht mehr.
Ja, ist ein Händler hier bei Düsseldorf, muss ich vielleicht kurz das Thema hier reinholen, der eben spezialisiert ist und aus der Gastronomie kommt und ursprünglich als Trüffelpapst und Trüffelhändler mal groß geworden ist, mittlerweile ein gigantisches Sortiment hat, riesen Lagerhallen und auch einen Shop für Einzelhandel, also für Endverbraucher sowie auch für Großverbraucher halt. Und meine Welt, also jeder kennt da, jeder bestellt da. Also der ist quasi omnipräsent in dieser Welt. Und eben immer auf der Suche nach den besonderen Produkten, die eben eine eigene Geschichte haben und so weiter. Und trifft es ja dann auch, ne, mit deinen Produkten.
Genau, und das hat wahnsinnig, für uns natürlich einen wahnsinnigen Hype gegeben, weil der uns halt überall präsentiert hat. Also auch für den Tanorga steht er dann da und alle von diesen Top-Köchen essen unser Zeug, ne? Ob Lafer. Ich glaube, wir waren sogar Gastgeschenk bei Tim Melzer, ne? Und haben wir da so eine Nische gefunden, wo wir ganz klar Popcorn-Marke im gehobenen Bereich Nummer 1 werden möchten in Deutschland. Gut, da gibt es jetzt auch nicht so viele Mitbewerber, und machen letztendlich Popcorn wieder richtig sexy. Popcorn ist zum Glück sehr, sehr positiv aufgeladen. Das ist ein sehr, 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 ne, jeder verbindet Popcorn irgendwie mit
Kino,
mit schönen Momenten, manche auch mit vielleicht einen Zahn verlieren oder sowas. Und das Besondere ist letztendlich an dem Produkt, dass wir es quasi dreimal filtern. Wir haben einen ganz besonderen Mais, wir haben Mushroom-Mais, der poppt halt rund auf. Dann filtern wir ihn dreimal, dass wir wirklich keine ungepoppten Körner.
Also es kann nicht passieren, so dass, weil es jeder so kennt, dass du unten im Bodensatz dann irgendwann nur noch Körner hast und die dann.
Also fast, ich sage niemals nie, ne? Nicht, dass du jetzt gleich einen Anruf kriegst und Zahn verloren, der ist wirklich alles draußen und sodass das Ganze wird letztendlich mit Karamell veredelt in einem richtigen Karamellkocher. Anschließend wird es abgebacken im Kombidämpfer oder im Stickenofen mittlerweile circa eine halbe Stunde. Und wird dann wieder veredelt. Wird dann quasi veredelt mit weißer Schokolade oder Trüffel oder halt nur Gewürzen. Und haben ja relativ schnell gemerkt, dass wir damit sehr, 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 sehr variabel auch sind. Dann haben wir Sachen für Jägermeister gemacht. Wir haben für Moët haben wir schon, für Dom Pérignon haben wir ein Popcorn.
Champagner-Popcorn.
Mal gemacht, genau. Oder für die Weinjungs hier, die damals in Oberkassel noch waren, hier wundervoll, für die haben wir auch mal so eine Edition. Also wir sind damit sehr, 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 sehr flexibel und können auf viele, viele Themen natürlich eingehen.
Das heißt also, ihr produziert quasi erstmal das Popcorn, ihr habt ein Grundprodukt, das ist also quasi ein karamellisiertes Popcorn. Und dann kommt quasi der Taste hinterher drauf und das macht es so flexibel, dass du einfach das Grundprodukt in großen Mengen produzierst und dann quasi nach Produktionslot sagen kannst, so, wir brauchen mehr Trüffelpopcorn, wir brauchen mehr, keine Ahnung, Sonderedition,
genau, whatever. Also letztendlich kommen ja zwei Sachen zusammen. Einmal das Produkt an sich und natürlich auch das Packaging. Ne? Dass du letztendlich durch die Banderole, die damals ja Not war, also wir haben es ja nur gemacht, weil wir kein Geld hatten, mal eben ganz viele, viele Tüten drucken zu lassen. Deshalb haben wir die Banderole gemacht. Aber die Banderole haben wir später auch gesehen, dass es genau unser Wiedererkennungswert natürlich auch ist. Und wir damit auch wahnsinnig flexibel sind und haben dann auch gemerkt, wir können von jetzt auf gleich mal eben personalisieren. Ne?
Weil du die Grundtüte ja quasi nicht anpackst, sondern halt nur die Banderole anpackst. Ne?
Genau,
ja.
und das macht es halt extrem flexibel, extrem sexy für Firmen auch, die mal eben sagen, ey, was, mach mal 100 für die Firmenfeier, ne? Oder mach mal 10.000 für Provinzial oder mach mal, also.
Das sind ja schon richtig große Mengen. Also ich meine, wie viel Popcorn, also wenn du sagst, wir machen da mit dem Kombidämpfer oder mit dem schicken Ofen so ein bisschen Popcorn, aber 10.000 Pakete Popcorn ist ja jetzt auch, wie viel ist da drin? So ein Paket hat wie viel Gewicht? 200 Gramm? 100, 150?
Ach, 80 Gramm.
80 Gramm. Hm. Dann, ja, da sind ja bei Donner auch ein paar Tonnen, die du so im Jahr da produzierst.
Ja. Mittlerweile, klar ist es, ist es mehr geworden, weil wir natürlich auch bekannter werden. Wir tun wahnsinnig viel für die Marke. Es ist spannend, es ist auch trotzdem sehr schwer. Ne? Ist jetzt auch nicht, hört sich gerade alles so super einfach an. Ganz im Gegenteil. Also wir sind da, glaube ich, auch durch die Hölle gegangen die letzten 4 Jahre.
Also in der Produktentwicklung quasi. Also weil das Produkt, ich kenne es nur so, also es wird nicht lätschrig. Ich weiß nicht warum, durch das Auspacken vielleicht, aber du kannst es halt immer rausholen. Es wird nicht matschig, es wird nicht muffig. Weißt du, was ich meine? Also ich meine, es ist ein MAD-Produkt, gar keine Frage, aber man kann, wenn man auch so eine Tüte mal aufhat, die muss man nicht an einem Tag aufessen, die schmeckt nach 2 Tagen immer noch.
Genau, du musst sie halt, also durch das Abbacken wird das Popcorn halt richtig crunchy. Ne? Das ist so durch, also Karamell und Backen wird es halt richtig hart und crunchy. Klar, wenn jetzt die Tüte auflässt und eine hohe Luftfeuchtigkeit ist, dann wird es auch dann
klammer. Ja, aber dann, unter normalen Bedingungen so habe ich das Produkt immer erlebt, dass es immer noch, dass ich denke so krass, das ist ja immer noch so, dass das knatscht, dass das geschmacklich und Flieg quasi, wie man so sagt.
Aber unter normalen Bedingungen.
Ja, die muss man die wegessen.
Muss
ja,
okay, wegessen.
Bin natürlich bei dir, ganz klar. Ja, muss ja Umsatz her, hilft ja nicht. Ja, aber und das macht ihr als Team immer noch zusammen. Also das heißt, dein Sternekumpel da, der macht immer noch die Rezepte oder habt ihr da jetzt eine eigene Gesellschaft draufgesetzt, die das produziert und macht?
Also ich meine. Ja, also war ein riesen Tamtam, also bis hin, dass wir natürlich gewachsen sind, dann habe ich ein anderes Gebäude gekauft in Kamp-Lintfort, eine alte Bäckerei, da haben wir eine riesen Produktion letztendlich aufgebaut und an dem Tag der Unterschrift dieses Gebäudes habe ich jemanden gefunden, eine ganz kleine Manufaktur, also aber IFS zertifiziert mit allem Schnickschnack, also heißt Level der Hygiene natürlich und was super heftig ist, wenn du natürlich Fluglinien irgendwie beliefern möchtest oder wenn du
Dokumentation und sowas, ne?
Das ist, und das könnten wir gar nicht. Und an dem Tag, ja, des Kaufes dieser Immobilie kam dann wirklich der Produzent und gesagt, ich kann euch das ja produzieren. Und dann haben wir dem letztendlich mit ihm alles zusammen wirklich, David ist zu denen und hat wirklich 3 Monate mit denen gearbeitet, Rezepte unter Geheimhaltung, also die dürfen letztendlich auch nur für uns produzieren und produzieren mittlerweile nicht mehr selber, das ist super, super, super schön, weil dieser ganze Rattenschwanz, der damit zusammenhängt, da muss man wieder sagen, was macht Mario am liebsten? Mario macht halt markenstark und nicht produzieren oder
sich in Details da so reinkneten, ist auch, glaube ich, auch nicht das Thema, ne?
David ist mittlerweile nicht mehr bei uns. Wir haben uns, wir sind freundschaftlich ganz, ganz dicke noch. Wir lieben uns und ich weiß auch, dass die Idee von uns beiden kam, aber er wollte sich wieder verändern. Er brauchte eine andere Luft. Und beim Catering haben wir jetzt natürlich auch einen guten Nachfolger. Das ist ein ehemaliger Koch von Sascha Stemberg.
Oh. Na, also der kann ja auch dann wahrscheinlich kochen, schätze ich
mal. Der kann auch kochen. Also wir haben, ja, irgendwie laufen die ganzen Gewerke irgendwie so vor sich hin.
Ja, cool. Und also du sagst, du lässt es jetzt produzieren, weil du hast halt diese ganzen Produktsicherheit, Risikomanagement und so, hast du natürlich von der Backe auf der anderen Seite auch Disposition und Verpackungsmaschinen und so. Das heißt, das ist quasi, du kaufst die fertige Tüte und hast aber mit dem Rest nichts zu tun. Das heißt, du bist nicht beteiligt an der Produktion oder irgendwas, sondern der sagt, okay, wir haben einen Vertrag, der geht so und so lange und dann ist es sein Risiko in dem Invest quasi, das so zu machen, dass der dich beliefert? Oder wie wird man so einen Deal aufsetzen?
Ja, ist klar total partnerschaftlich, ne? Weil man ja auch nie weiß, wo die Reise hingeht. Erst recht Thema Corona hat natürlich dann einen extremen Schlag in meine gesamte Branche reingeknallt.
Aber natürlich. Du bedienst auch den Endkonsumenten quasi durch den Shop. Hat sich das nicht verschoben? Oder den Einzelhandel, dass der mehr Popcorn dann?
Ja, also in meiner Branche.
Dass quasi das Ganze nur verschoben hat, weg von der Gastro hin zum Einzelhandel, hin zum Direct-to-Consumer-Geschäft.
Ja, aber also alle Gewerke, die ich ja da irgendwie habe, die waren schon extrem betroffen. Ne? Die Burg.
Naja, voll.
Das tot,
Event. Ja,
Catering tot. Kaffee, okay, klar, wir haben einen Online-Shop, okay, aber eigentlich sind unsere Kunden die Büros und die Gastro tot. Wie gesagt, klar, ein bisschen Online-Geschäft, aber davon kannst du natürlich den ganzen Laden nicht so richtig am Laufen halten. Und mit dem Popcorn beliefern wir wahnsinnig viel die Eventbranche, beliefern viele Köche, ne, die das Popcorn nehmen als Topping für ihre Gerichte und sowas. Und klar, da haben wir ein bisschen LEH, aber auch nicht wirklich viel, weil wir dafür viel zu teuer sind. Mhm. Wir haben eher so die Feinkostgeschäfte. Feinkostgeschäfte waren aber auch zu. Also da waren wir schon. Und wir hatten noch ein riesen anderes Thema, weil wir mit allem Startup hatten. Wir hatten ja irgendwie, wir haben ja gerade investiert in allem. Wir haben ja gar nicht irgendwie Vorjahreszahlen oder sowas, haben wir auch keine Förderung bekommen.
Ah, okay. Ach, scheiße. Ihr seid also quasi direkt so, ja, okay, euch gibt es noch nicht so lange. Ich glaube, 12 Monate oder 24 Monate, gab es ja so eine Grenze, ne? Dass man da so.
Ja, ja, irgendwas war da, wo wir auf jeden Fall nicht bei waren. Also die Burg und das Catering, da haben wir Förderung bekommen, super, ne? Das war wirklich, wirklich 1A, sonst hätten wir da nicht. Wir haben auch alle behalten, also alle wurden voll weiterbezahlt und sowas, das war super, aber Kaffee und Popcorn, so diese ganze, das war echt schon krass scheiße.
Ja, das war, glaube ich, für alle die Zeit, oder? Die war schon, egal, wen du fragst, also im Nachhinein ist alles nicht so schlimm, es lebt ja weiter, aber trotzdem ist es geschäftlich schon dann krass scheiße, wie du sagst, ne? Wenn man da so steht und denkt, fuck, hier geht ja nichts mehr. Aber bist du wieder zurück on track? Also ist die Welt ist wieder normal?
Die Welt ist wieder normal, ja. Die Welt ist, ja, es geht. Ne? Also wir beschäftigen uns natürlich immer mit Produkten, die wirklich kein Mensch braucht. Ne? Also die sind alle viel zu teuer. Ja? Also wenn man stumpf den Preis sieht, dann gibt es Kaffee auch für 10 Euro. Klar. Aber der Rohkaffeepreis ist dreifache gestiegen. Du musst trotzdem preisstabil bleiben. Mais hört sich jetzt, ich werde oft dafür belächelt, aber auch der Mais ist ein Problemfall geworden. Aber viel schlimmer ist die Butter. Ne? Butter ist, glaube ich, irgendwie ums Vierfache gestiegen. Und da wir mit Karamell arbeiten, ist natürlich auch doof. Also wir reden natürlich, ne? Worüber reden wir jetzt? Ne? Glaubt mir naja, keiner.
Am Ende
aber,
des Tages ist halt, wenn du gute Produkte machst, dann nimmst du ja auch nicht den letzten Schrott als Inhaltsstoffe. Dann hat man natürlich auch damit zu kämpfen, klar.
Und bei Popcorn ist das, was viele einfach nicht verstehen, deshalb ist es mal vielleicht wichtig zu sagen, unsere Zielgruppe ist eine ganz andere, als die vielleicht sogar viele denken. Weil ich sage immer, wenn du 10 Euro in der Tasche hast und du hast heute ein paar Freunde zu Besuch, dann sagst du, boah, Tüte Popcorn, risky, ich weiß nicht, was drin ist, ich weiß nicht, wie es allen schmeckt. Ich kaufe lieber zwei Tüten Funny Frisch, Tüte Weingummi und habe 9 Euro in der Tasche über. Wenn ich aber die Zielgruppe ein bisschen drehe und wenn ich das anders kommuniziere, also sprich, du bist eingeladen bei Mama. Mama ist die größte Gin-Freundin der Welt, hat 150.
Stimmt, da hast du natürlich auch was im Petto, ne?
Ja, hat 150 Gin-Flaschen zu Hause, 12 Bücher schon. Also die freut sich ja nur, wenn du kommst und nett bist. Und auf einmal findest du einen Gin-Tonic-Popcorn für 8,90 Euro. Da sagst du, mega, damit bin ich nämlich auf der Party wahrscheinlich der Superstar. Was du auch bist, weil du wirst kommen, alle werden die bunte Tüte sehen und werden sagen, ey krass, das ist dieses teure Popcorn, was ich mir nie getraut habe zu kaufen. Lass mal probieren, boah, geil, geil, geil. Also eigentlich bist du an dem Tag, bist du der große Weltmeister, der das individuellste Geschenk hatte.
Okay, das heißt, du ziehst gar nicht so auf den Konsum, also natürlich wird das eine zum anderen. Also ich glaube, wenn man ein Fan von einem Produkt ist, das bin ich bei deinem Produkt, das bin ich auch bei Stefans Lakritz zum Beispiel, da kann ich auch so eine Dose wegfressen, die auch nicht günstig ist. Mhm. Wenn man das einmal, das Experience erlebt hat und dann sagt man sich so, ja, okay, das gönne ich mir jetzt mal so, ne? Dann wird man ja auch Fan von dem Produkt oder von der Marke.
Total.
Produziert das ja, eine. Total. Auf der einen Seite ein präsent zu sein und eine besondere Idee zu sein, produziert auf der anderen Seite natürlich dann auch einen Fan gegebenenfalls. Wie viele Sorten hast du eigentlich? Also wenn du jetzt die OEM-Geschäfte und Sondersachen für Jägermeister mal rausrechnest, sondern einfach so, was ist ein Standardsortiment, wie viel hast du da?
Wir haben 8 Sorten, jetzt noch eine neue vegane, weil wir natürlich mit mit Karamell nie vegan sind. Ja. Haben jetzt noch eine Schöner Würznicht, heißt die ist mit Salz, Pfeffer und immer einmal pro Saison immer eine Sonderedition, also 10 insgesamt.
10 insgesamt und die Saisongeschichten sind dann wirklich limitiert und für eine gewisse Zeit wahrscheinlich, die werden ja nachproduziert. Oder sagst du, wir machen einen Produktionslot und wenn es weg ist, weg? Dann macht
keinen Sinn. Ja, nee, also ja, willst du Geld, mach dich selten. Aber nee, also wir haben davon halt extrem viele, klar, haben wir eine Planung, aber jetzt kommt die Weihnachtsedition raus als nächstes, ne? Und dann die Silvesteredition, Glücksbringer mit Knallbrause und sowas. Also wir versuchen da schon immer.
Mit Knallbrause, mit
dem, was so knallt.
Peter Zeter, ja.
Peter Zeter.
Ja.
Ja, das ist ja geil. Und versuche natürlich immer die Marke weiter sexy zu lassen. Ne? Dass wir gehen immer mehr jetzt weg von dem Popcorn. Das ist dann wirklich, wirklich teilweise haben wir national Hamburg Butterland zum Beispiel, ein großer Kunde von uns, die verkaufen Unmengen Potcorn, wo ich mir dachte, warum habt ihr nur Hamburger Produkte hier? Ja, weil die alle denken, das ist aus dem Pott, also aus dem Rührpott, ne, aus dem Kochpott.
Ah, okay.
Da sagen wir, ja, klar, ist so. Ne? Und, oder der Berlin halt auch, aber Münchner findet ein Ruhrgebiet scheiße. Ne? Und das ist so, immer so ein bisschen, immer Diskussion. Also wir werden wahrscheinlich ganz, von dem ganz Großen werden wir ein bisschen kleiner insgesamt. Wir werden die Sprüche weiter nach vorne machen. Also ja, und da entwickeln wir uns so die ganze Zeit. Also wir wollen so ein bisschen das neue Messi werden.
Ah ja, okay. Ne?
Aber will der Stefan ja auch.
Ja, ja, oh gut,
aber Stefan und ich, wir haben wirklich viele, viele gleiche Kunden, wo wir so stehen. Das sind so die Concept Stores, ne, die irgendwie so ein bisschen was neben dem Pullover noch ein tolles Nebengeschenk suchen, wo der Kunde halt überhaupt gar nicht auf den Preis guckt. Das ist schon so eine ähnliche.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass ihr da eine ähnliche Zielgruppe auch habt, weil das Produkt ja auch, naja, kommt ein bisschen auf Verpackungsgröße an, aber es ist ja auch eine ähnliche, also wertig verpackt, wertiges Produkt, gute Story. Ja. Man ist in einem ähnlichen Preissegment unterwegs. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das gute Parallelen hat. Und wo ziehst du das noch hin? Also jetzt sagst du hast ein Nord-Süd-Gefälle. So ein bisschen habe ich gerade rausgehört. Die Bayern finden Ruhrgebiet scheiße. Aber du hast deutschlandweit schon überall deine Kunden. Meinst du, das kannst du europaweit ziehen? Oder ist Popcorn
europafähig? Wir machen viel im Bereich Barfood. Also wir wollen da auch so ein bisschen die Nuss ablösen. Und liefern Eimerware ganz viel, ne, in Hotels, hier Hyatt Wien oder sowas, ne? Oder wir haben das W auf Ibiza und sowas, die wir beliefern letztendlich mit Barfood. Bringen jetzt noch einen Snack raus für die Minibar, ein bisschen in kleiner, dann so als Betthupferl auch. Und ja, irgendwie.
Aber was heißt Eimerware? Das heißt, ihr habt nicht nur die Standardverpackung, sondern ihr habt auch Großverpackungen für Großverbraucher dann, oder wie? Das habe ich noch gar nicht gesehen.
Genau, wir haben Eimerware, die kriegst du bei Bose Food.
Also wenn einer hier richtig Bock hat auf Popcorn und will nicht diese kleinen Verpackungen immer aufreißen, dann kann er da auch die Eimerware bestellen.
Genau, wir haben 1 Kilo Eimer und 3,5 Kilo Eimer sogar. Und,
das ist aber dann groß, weil Popcorn wiegt ja nicht so viel, das ist ja schon ziemliches Volumen dann.
Ja, ist richtig viel, aber ja klar, die Hotels.
Na gut, wenn du eine Bar hast, dann hilft das ja nicht, ne? Da ist es wahrscheinlich am Abend mal schnell weg, so ein Eimer.
Aber bei uns ist das Das mit das Teuerste ist natürlich die Verpackung. Ne? Und wenn der Kunde sowieso, sag ich mal, ein Schälchen packt, dann braucht er nicht immer die teure Verpackung. Deshalb Eimerware ist schon
attraktiv.
Attraktiv, ja.
Genau. Okay, ja, spannend. Da bin ich mal gespannt, wo das Thema hingeht. Auch international, weil wenn das W in Barcelona, dann kannst du es ja quasi in jedes hippe Grand Hotel irgendwo schaffen oder Designhotel, wo eher. Von der Zielgruppe fast, oder? Also weil so ganz classy ist dein Produkt ja nicht. Also von der Klassik her, ne? Es ist ein klassisches Produkt, weil man kennt es, aber es ist halt so anders, dass es eher ein, würde ich jetzt eher so ein designige Dinge packen vielleicht. Ist egal, ist nicht meine Baustelle. Auf jeden Fall bin ich ein großer Fan, ich finde das mega gut. Und aber du hast halt dadurch, dass du jetzt so Catering, tralala, du hast ja viele Dinge gemacht. Und was mich interessiert ist, wir haben ein paar Mal drüber gesprochen, dass es da so Wegbegleiter gibt. Es gibt immer einen Motor, der so die Ideen hat und der die Marke kreiert. Du hast ja gesagt, das ist so dein Ding, irgendwo Dinge zu formen und zu platzieren und sexy zu vermarkten. Aber so auf die Idee und etwas auf die Bahn zu bringen, kann man ja so in der Größe gar nicht alleine machen. Wie ist der Zufall dein Freund, dass du die richtigen Partner immer findest, die da irgendwie das mitmachen? Oder hast du da ein Gespür, ein Auge für? Wie bist du das angegangen?
Im Catering ist wirklich witzig, als ich ja 23 war mit dem König. Der König hatte damals 2 Läden und da hatte ich einen Betriebsleiter von einem anderen Objekt vom König, der war totaler Zahlenmann, total krass. Ne? Also war auch 6 Jahre älter als ich. Oder ist immer noch. Und den habe ich angerufen. Sag ich, hör mal, Gerard, kannst du mir bitte mal BWA erklären? Oder hier, oder mit mir die Planung machen, Budget, Break-Even, I don't know. Und wir kamen wieder zusammen und irgendwann habe ich ihn gefragt, hast du nicht Lust, in meinem Catering mit einzusteigen? Und der ist jetzt wirklich seit 15 Jahren mein Partner.
10, ach lustig, Jahre. Das heißt, ihr kannt euch schon von früher. Das heißt, du bist so Wegbegleiter und dann irgendwann, wenn die Zeit reif ist, dann sagt man so, sollen wir das nicht zusammen machen?
Ja, damals ging es uns nicht so gut im Catering und er war sehr, sehr teuer. Und ich habe gesagt, arbeite für so einen Preis, den ich bezahlen kann und ich verspreche dir, dass du irgendwann hier beteiligt bist in allem. Und irgendwann war der Zeitpunkt und wir haben quasi beide 50-50. Er hat 50% wirklich geschenkt bekommen von mir. weil ich weiß, ohne ihn hätte ich das niemals so stemmen können. Und ich hätte meine weiteren Produkte niemals weitermachen können. Also der ist letztendlich der Geschäftsführer der Lüttinghof GmbH und was damit alles zusammenhängt. Und auch, wir haben noch ein Objekt in Köln, das Odysseum, was wir bekatern. Und der macht letztendlich so die gesamte Koordination. Also eigentlich alles davon. Also zeigt mir mehr oder weniger nur die BWAs.
So dreht sich das im Kreis.
Und, ja. Ja, und ich versuche natürlich durch mein Netzwerk halt auch Türchen zu öffnen oder dass wir Events irgendwie natürlich machen und ja, gemeinsames Geschäft irgendwie natürlich trotzdem aufbauen und wirklich seit 15, 20 werden selten Stress und alles sehr, sehr
wobei das ist aber schon ein außergewöhnlicher Weg. Also ich meine, ich war lustigerweise jetzt die Woche bei SIP, das ist so eine Veranstaltung von für Gastronomen, wo es auch so ein Thema Beteiligung von Mitarbeitern an Unternehmen geht und so, die natürlich nur so an Mikrohäppchen dann, also ist eher so die Salami-Taktik. 50% ist keine Salami, das ist die halbe Wurst, das ist natürlich ein Brett. Also war das vornherein klar, dass das funktionieren kann, weil es ja auch ein Modell ist, worüber man im Management immer mehr nachdenken sollte, meiner Meinung nach. Einfach starke Mitarbeiter zu binden durch Beteiligung oder irgendwas, weil du hast ja dadurch auch Raum bekommen, neue Dinge zu machen, neu zu wachsen, aber 50% mal eben wegzuschenken, ist natürlich auch ein Wort, ehrlicherweise.
Ja, ist ja auch nicht mal eben weggeschenkt, sondern ich weiß ja ziemlich genau, worauf ich mich da einlasse. Also ich würde jetzt eher davon abraten, jedem Mitarbeiter nur um ihn zu halten, da irgendwie möglichst viele Prozente zu geben. So mehr, desto länger bleibt er. Also das finde ich jetzt natürlich gar nicht richtig. Bei uns war es einfach, wir bekannten uns. Wir kannten uns von ich sag mal, von klein auf, ja, in der Gastronomie. Wir wussten, wir haben immer gut funktioniert. Ich wusste, er kann unfassbar gut rechnen. Er ist kauft wahnsinnig gut Ware ein, hat einen sehr, sehr hohen Anspruch, Qualitätsanspruch, gute Mitarbeiterführung. Also all diese Sachen spielten irgendwie zusammen. Und ich habe ihm damals auch mein Wort gegeben. Und ohne ihn, klar, kann ich jetzt auch sagen, komm, machen wir 60-40. Aber es ist dann so ein Übergewicht, was ich auch gar nicht brauche. Also ich bin da jetzt in dem Fall wirklich, wirklich fein mit ihm. Alles gut.
Nein, das ist ein mega guter Weg. Also Props dafür.
Aber ist auch brandgefährlich. Aber ich habe es wirklich jetzt gemacht, weil ich ja wusste, dass er jetzt immer so bleibt. Ja, das weiß man natürlich nicht. Aber er geht jetzt gerade auch an den Stock. Also er hat mir letzte Woche gesagt, Mario, jetzt, ich kann nicht mehr, weil Personalproblem
ist gerade. Ja, ist halt in unserer Branche, ich glaube, kriegt er das ja alles mit, weil es mittlerweile auch in den Medien ist, also die hier zuhören. Es ist mein täglich Brot und es ist ein harter Struggle, der da gerade ist draußen. Und das trifft halt die gesamte Gastronomie und eben auch den Event- und Catering-Bereich, weil da auch eben so lange Stillstand war, dass sich die Mitarbeiter natürlich aus der Not raus auch umorientiert haben, dann festgestellt haben, dass andere Wege auch okay sind und einfach wegbleiben. Und dann steht man da und kann das gar nicht mehr hochfahren, obwohl die Auftragslage bei euch wahrscheinlich gerade gar nicht so schlecht ist, weil alle irgendwie sagen, jetzt müssen wir wieder ein Event machen, wir müssen wieder zusammen ein Team, tralala. Und dann stehst du da und hast drei Köche und brauchst aber sechs. Das ist
ja, Hölle. Also Anfragen gerade explodiert, ne? Ja. Und da kannst du auch gerade egal welchen Preis aufrufen, egal, kannst du aber trotzdem nicht machen, weil du echt keine Leute hast. Also das krass, ist wirklich sehr, sehr traurig.
Ja, genau. Aber trotzdem super geiler Weg, das mit ihm so zu machen. Aber hast du, was mich interessieren würde, also ist natürlich auch eine Aussage zu sagen, pass auf, ich verspreche dir, es gibt eine Beteiligung, aber du musst jetzt leider erstmal auf Geld verzichten. Das musst du ja auch sehen. Also, ne, weil
muss er sehen, muss er auch, sag ich mal, auch ein bisschen selber natürlich in der Hand haben. Ne? Bedeutet natürlich, dass er natürlich auch, ich gebe immer sehr, sehr gerne ab. Ich habe wahnsinnig lange Leine, wurde aber auch schon sehr, sehr oft enttäuscht damit, weil ich irgendwie weil ich manchmal dann denke, dem ich jetzt gerade hier die lange Leine gibt, der hat das gleiche Denken wie ich. Und habe gemerkt, dass die wenigsten Menschen wirklich diese Leidenschaft haben zu dem, was sie eigentlich tun. Für dieses dann Arbeit. Und das ist so das, was ich eigentlich heute in irgendwelchen Vorträgen oder sowas predige. Geh deiner Leidenschaft nach. Weil dann
gehst du nie wieder arbeiten. Es ist ein bisschen Buzzwording, aber da ist leider was dran. Also ich gehe auch nicht arbeiten, sondern ich finde es ja mega geil, diese Leute in meiner Welt mich zu bewegen, morgens, nachts, wann auch immer die Zeit für mich haben. Da arbeite ich ja nicht. Das ist ja für mich geil, also gehe ich dran auf.
Das ja, ich auch. Finde ich echt. Also wenn man das geschafft hat, dann und da sind ja, glaube ich, auch einige bei uns so in der Truppe, die eine ähnliche.
Voll.
Ziemlich viele sogar.
Ja. Genau, richtig. Aber macht da trotzdem einen Unterschied, auch wenn du jetzt da Glück gehabt hast und einen Partner gefunden hast, der den Weg auch sieht und mitgeht. Man darf das halt nicht voraussetzen am Ende des Tages. Ne? Also das ist ja nicht alles nur schön. Also auch wenn man sagt, wir arbeiten viel und gerne und dann ist das kein Problem, weil ich mache das ja gerne, gibt es ja auch Momente, wo man struggelt, wo was nicht läuft und wo man auch mal richtig tief in der Scheiße sitzt. Die hat ja jeder Unternehmer auch irgendwo. Und das sind auch Momente, die vielleicht auch jemand, der das Mindset nicht hat, auch gar nicht sehen möchte und gar nicht fühlen möchte, weil es ist halt auch nicht immer gut. Also ich meine, weiß nicht, jetzt haben wir von dir immer nur so eine mega erfolgreiche Geschichte aufgemalt, so was du alles so gemacht hast. Aber hattest du auch mal einen Punkt, wo du so richtig Bauchlandung gemacht hast, wo irgendwas, was so gar nicht funktioniert hat? Oder bist du so ein Hans im Glück, der alles anpackt und dann findet er wieder einen 5-Euro-Schein irgendwo?
Ja, ist gut, dass du es nochmal sagst. Also das hört sich gerade alles an nach Friede, Freude, Eierkuchen und nur bunte Bilder. Aber das ein Startup zu gründen, was ich ja eigentlich gar nicht wollte, war ja nie der Plan, wir machen von Startups, sondern wir haben es einfach nur gemacht. Wenn mir jemand sagt, er hat so eine Idee und Startup, dann sage ich, du überleg, dann geh nochmal kurz in den Keller zurück, überleg nochmal richtig, weil der Weg ist echt krass, scheiße hart. Und wir sind, ich weiß nicht, wie oft wir kurz vorm Scheitern war und ich weiß auch, wie schnell es immer wieder umgekehrt auch geht, ne? Und es reicht mit so den ganzen Krisen, die dann natürlich auch sind und wahnsinnig schwierig. Und dann auch immer wieder Geld zu bekommen, den Leuten immer wieder neues Vertrauen zu schenken. Und das ist so ein harter Weg, der aktuell ist, ne? Also in allen Bereichen. Und ich bin auch schon, klar bin ich gescheitert, ne? Bin heute froh, dass ich so gescheitert bin. Sprengt den Rahmen, aber ich hatte auch schon ein Restaurant, wo ich 2 Jahre mich mal probiert habe und gesehen habe, scheiße, ne? Kann ich nicht. Ne? Also zumindest nicht so an dem Standort und sowas und in dieser Konsequenz, wo ich mich verschätzt habe, oder sehe ich ja jeden Tag in den Planzahlen, wo du irgendwie hin willst oder sowas. Und bei mir ist gerade so eher im Kopf wirklich jetzt nicht noch mehr, jetzt gerade eher wirklich mal erstmal alle Gewerke vernünftig bekommen und gesund bekommen, dass alle wirklich schön alleine laufen können. Egal wie verführerisch irgendwie welches
Angebot. Ja, das ist das Schlimme, wenn man so wie du jetzt schon mehrere Dinge angepackt hast, die was geworden sind, dann zieht man das ja auch so ein bisschen an, oder? Ich meine, jetzt hast du auch noch ein super Netzwerk, du bist selber ja auch ein Typ, mit dem man sich da gerne austauscht, der auch eine gewisse Kompetenz in allen Fragen da so hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass die ein oder andere Idee an dich rangetragen wird, wo du dann sagst so, könnte ich?
Ja, es ist natürlich, weil du natürlich jetzt auch wieder einen Schritt weiter bist mit Erfahrung. Du weißt, wie der LEH funktioniert. Du weißt, was ein ERN-Code ist. Ja, genau. all solche Sachen, die machen es natürlich einfacher und schneller oder wie du halt Geld bekommst. Aber ultra schwer. Also ich würde es aber trotzdem, glaube ich, alles nochmal genauso machen. Von daher ist.
Naja, dann hast du alles richtig gemacht. Ne? Ist die Frage nur, wenn man sich so sich das so anguckt und dann denkt so, jo, alles klar, das fühlt sich gut an. Dann ist es ja auch der richtige Weg.
Oder ich meine, wir haben fette Pleite auch. Ich habe ja gesagt, Düsseldorf braucht einen Popcornladen. Düsseldorf braucht den Popcornladen. Und ja, mir wurde relativ schnell bewiesen, Düsseldorf braucht doch keinen Popcornladen. Und auch da habe ich ein Heidengeld in der Düsseldorfer Innenstadt versenkt, ne, weil ich dann irgendwie, war mein Kopf irgendwie schon weiter als vielleicht die Leute da draußen wollten oder ja bereit waren. Und habe dann wahnsinnig Glück gehabt, dass Schauinsland mir das Objekt da abgenommen hat und ich da irgendwie mit einem blauen Auge rausgegangen bin. Aber so schnell kann es dann auch richtig bergab gehen, ne? Da bist du.
Ja, vor allen Dingen sind das ja, wenn du so Langzeitverträge unterschreibst und so, du kommst ja quasi nicht mehr raus. Wenn du dann auch noch Pech hast und die Straße ist gerade nicht so attraktiv und gehypt, dann will es keiner übernehmen. Und dann hängst du da am Fliegenfänger und kommst nicht mehr weg. Ja, kann ja passieren.
Kann das passieren, ja.
Ja, okay. Also gut ist, dass wenn man struggelt oder wenn man irgendwo scheitert, das ist der Moment, wo die Magie stattfindet, weil dann wird es unangenehm und das merkst du dir und dann machst du deine Hausaufgaben nochmal anders. Also ich bin da immer gewachsen, wenn es richtig scheiße war und du im Moment sagst so, ich werfe alles hin, das ist ja kacke. Aber am Ende des Tages, wenn man mal ein paar Monate weiter guckt, dann denkst du dir so, oh, da habe ich aber eine richtige Kurve gemacht für mich. Und ja, es gilt hier für alle. Ich glaube, ein Großteil der Zuhörer, wir haben viele Geschäftsführer und Leitungsfunktionen und Geschäftsführerinnen hier in der Hörerschaft, die kennen das, glaube ich, alle, das Spiel.
Ja, lernen durch Schmerz.
Ja, richtig. Pain ist der Lehrer.
Ja, genau.
Ja, spannend. So, jetzt zu den Boys. Wie bist du denn? Also, so, wir haben über Covid-Personallage, tralala, wir haben schon so viele Themen durch. Und du hast eben so das mit dem Boys-Thema kurz angeschnitten. So, wie bist du da so reingeraten? Und wie fühlt sich das so an?
Ja, wie bin ich da reingeraten? Irgendwie kannte ich ja sehr, sehr viele.
Ja, stimmt.
Oder
ja,
immer noch.
Ganz großen gemeinsamen Nenner, ja.
Und, aber zum ersten Mal wirklich erfahren, werde ich nie vergessen, da hat mir der Martin Hoppe bei ihm, da waren wir eben bei ihm zu Hause, da hat er mir so Kaffeekapseln gezeigt, da sagt er, guck mal, hier Kaffeekapseln, machen, ist er von den Beyond Boys. Und ich so, Beyond wer? Also ich habe gar nicht verstanden. Da auch gar nicht was dazugehört. Und irgendwann kam der Fitti halt auch zu mir und sagte, ich, ja, die Beyond Boys, ich so, können die denn, machen die denn? Und der hat irgendwie, ich habe auch wirklich gar nicht so richtig zugehört, ja, wir machen einfach eine geile Zeit, wir gehen mal Basketball spielen und hier, und wo ich doch auch, hört sich doch ganz witzig an. Habe ich aber immer noch nicht verstanden, ne? Also, das, und ja, und irgendwann kam dann, ich weiß gar nicht, wer es war, ich glaube wirklich Stefan, der gesagt hat, wir machen jetzt bald Ruhrgebiet, da machen wir einen Tribe auf und komm, hör dir das doch mal an. Und dann habe ich mir die Geschichte angehört da vom Stefan und die war echt, die hat mich irgendwie abgeholt, so dass ich echt so, wie eine Mega-Idee. Ne? Also geil, weil ich jetzt auch gar nicht natürlich hier ja, von den ganzen anderen Business-Geschichten, also da habe ich jetzt so gar nichts von weg, das ist nicht so meins, aber da ging es ja wirklich um die Zeit, um einfach eine geile Truppe und und das hat sich wirklich bewahrheitet, dass die Truppe wirklich, wirklich irgendwie so eine lustige, ja, so irgendwie echt eine lustige Truppe ist, mit dem man wahnsinnig viel Spaß hat. Natürlich hat jeder so sein Thema, da wir alle, sag ich mal, businessmäßig eh irgendwie sehr, sehr viel im Kopf haben, ist das gleichzeitig eh mal irgendwie ein Thema, ne? Und wir beschäftigen uns ja damit, weil es unsere Leidenschaft ist, weil es ja
für viele klar, wie gesagt.
Und aber was irgendwie so mit das zusammenhängt, neulich mit dem Boot, mit der Bootstour oder heute Abend das große Paddle-Spiel.
Ach ja, heute Abend werden wir uns in einem Paddle-Spiel den Ball um die Ohren hauen. Das ist so eine Art Tennis im Käfig, wo man so viert auch die Wände benutzen kann. Das ist ein bisschen besonders. Ich habe keine Ahnung, wie das
wird. Ich werde morgen
tot sein wahrscheinlich, aber ja, also das ist immer was.
Aber auch, sag ich mal, ob Circle ist, die mit dem wir jetzt gerade das neue Bildmaterial machen. Ja, und wir unterhalten uns einfach viel, ne? Und man hat halt direkt so ein vertrautes Miteinander, wo man direkt irgendwie, als wenn man zehn, also man spricht die gleiche Sprache, ist wie so eine, ja, ich kann es gar nicht beschreiben, also irgendwie sprechen alle so die gleiche Sprache, funktionieren wahnsinnig schnell und haben schnelle Denke und ohne letztendlich immer sofort die Rechnung da aufzurufen oder, ne? Und dass man letztendlich sofort irgendwie ja, sich verpflichtet fühlt oder sowas. Also irgendwie ganz, wie soll ich es beschreiben? Also wirklich eine tolle, tolle, lustige Truppe. Stolz, ja, dabei zu sein.
Gebe ich dir recht. Bist du auch auf jeden Fall auch ein Typ, der da sehr gut reinpasst und auch so vom Mindset, glaube ich, das ist ja immer ganz gut, eben nicht direkt in die Rechnung aufzustellen, sondern halt auch zu gucken, wo geht die Reise hin und kann man irgendjemanden unterstützen oder sich einfach mal austauschen für Themen, wo man vielleicht alleine denkt, so, oh, was ist das für ein Kack? Komme ich nicht weiter mit und irgendeiner sagt so, ja, ist doch ganz einfach, machst du so und so und dann, aha, okay. Ja, Short-Tracks, ja, ja. Ist halt auch schon mal gut. Und Events sind auch nicht so schlecht, ehrlicherweise. Ich habe mir auch echt, ich habe es nicht auf dem Schirm gehabt mit dieser Bootsfahrt, habe ich mit letztens schon besprochen. Und dann sehe ich die Bilder und denke so, ey, die sitzen da jetzt bei schönstem Wetter, fahren da rum, fressen Fleisch und ich habe das nicht auf dem Schirm. Ich habe mich echt geärgert, dass ich das nicht, also das hat meinen Fokus auf diese App und dieses Gathering, Teilnahme, ja, nein, das hat es nochmal verschärft eigentlich, weil ich dieses FOMO hatte. Also ich habe wirklich Angst gehabt, dass ich habe jetzt was verpasst, so ein Scheiß.
Ja, und der Manu macht es da im Ruhrgebiet natürlich auch super. Also der hat da auch wieder so viel Leidenschaft drin und auch die Truppe ist ja relativ neu, ne? Und auch da kennt man irgendwie schon alle, ne? Und auch die Düsseldorfer, also das alles irgendwie zusammenschweißt, das macht halt Spaß, ne? Nicht, dass es irgendwie Ruhrgebiet gibt und die Düsseldorfer, sondern wirklich, man ist wirklich eine.
Es gibt immer Vermischungen, ne? Es sind immer welche, je nachdem, welcher Tribe gerade was macht, dann tauchen dann doch wieder irgendwelche Leute aus einem anderen Tribe auf und man hat wieder eine Vermischung, ohne dass man die Verpflichtung hat, überall gleichzeitig zu sein. Aber ich finde das auch ziemlich erfrischend, ehrlicherweise. Also schon gut.
Ja. Deshalb heute beim Paddle-Tennis muss man gucken, ob einer vom Ruhrgebiet vielleicht doch gewinnt.
Ich habe keine Ahnung, wer da ist. Auf jeden Fall sind ein paar Sportskanonen da und ein paar, die das schon mal gemacht haben. Ich glaube, da ist man auch vom Vorteil. Und das mit dem Namen, da haben wir auch so ein paar Späße schon gesehen, irgendwie, weil das ja wie Paddle, also das heißt ja eigentlich anders, aber es gab halt auch Fragen, ob da einer mit so einem Paddle vom Boot irgendwie mitmachen darf. Also es ist, wir werden sehen, was passiert. Vielleicht gibt es ein paar Fotos. Was ist für dich, wenn wir nochmal so, vielleicht das Private, vielleicht nicht ganz Private, aber ich glaube, du bist so, was Urlaub angeht, bist du ein Ibiza-Freund, oder? Ist das so deine?
Genau, Ibiza ist meine Hood. Also ich liebe Ibiza, da fühle ich mich, da komme ich irgendwie nach Hause. Da sind alle ein bisschen, ne? Ibiza, wenn du da am Flughafen bist, dann merkst du schon, dass alle so leicht verstrahlt sind, alle schon so einen leichten Schatten haben.
Und dann denkst du, juhu, zu Hause, endlich normale Leute.
Nein, du hast halt einfach wahnsinnig tolle Restaurants, du hast tolle Konzepte. Und Leute sind wirklich alle extrem gechillt, finde ich. Das ist irgendwie ein anderer Vibe als auf viele andere, auf vielen anderen Inseln irgendwie in der Gegend. Und oder die Reise nach Formentera, wenn du da ist einfach,
Formentera ist schon auch spitze.
Irgendwie passt da viel zusammen und sehr, sehr klein und ich habe da irgendwie immer Spaß.
Aber bist du dann auch so einer, der in diesen ganzen Clubs, also ich habe so eine Bubble lustigerweise, die in meinem Insta-Feed so auftaucht, wo ich mir denke, alter Schwede, was ist das für ein Wahnsinn, was da in diesen ganzen Clubs da so los ist, wenn die DJs da auflegen und tagsüber und hier ein Champagner wann und hast du nicht gesehen? Aber es gibt ja noch eine andere Welt auf Ibiza. Also ich bin selber Fan der Insel, war auch schon ein paar Mal da und man kann ja auch, man muss diesen Irrsinn ja gar nicht mitmachen, sondern man kann ja die Insel auf einer ganz anderen Art und Weise, auf einer ganz anderen Ebene erleben, als im Clubbing. Aber Insel ist halt ziemlich bekannt.
Kommt immer darauf an, mit wem ich fahre.
Ist die Frage, mit wem du unterwegs bist.
Wenn ich mit der Familie fahre, dann gucke ich mir andere Bereiche an als nein, aber ich mag diesen Mix halt, ne, dass du wirklich mal dann einmal sagst, komm, heute machen wir Vollgas im wo auch immer, ne, im Destino oder sowas und sind tolle DJs und ja, da ist halt extrem viel Spirit drin und ich habe da wahnsinnig viele Freunde, die da wohnen und deshalb ist das immer so eine ganz einsame oder ganz einzigartige Zeit und könnte ich immer wieder hin. Kann ich mir auch vorstellen, irgendwann mal wirklich zu wohnen, wenn ich genug Popcorn-Tüten irgendwann mal verkauft habe oder Kaffee oder was auch immer.
Ja, müsste schon ein paar sein, weil ich glaube, das Preisniveau ist relativ
nur einmal,
weit oben.
Nur einmal.
Ja, okay. Ja, kann ich mir vorstellen. Hast du, wenn wir so über, du hast eben kurz über Ruhrgebiet gesprochen und Gastronomie und so, wo gehst du gerne essen? Gibt es irgendwas hier, Düsseldorf-Ruhrgebiet oder so, wo du sagst, so, das ist ein Laden, den feiere ich? Also es geht jetzt nicht um Werbung, sondern einfach nur so um dein persönliches.
Ich mag wahnsinnig gerne das Olio.
Das haben wir schon öfters mal gehört.
Das ist wirklich, klar, kannst du nicht reservieren, das ist ein bisschen nervig, wenn man das mal spontan nicht eben hin kannst. Finde ich ganz nett. Aber natürlich auch Paradise ist ja
letztendlich. Vom Ballett, ja. Ist auch ein Laden, der ganz gut.
Ganz Wohnzimmer, gut Wohnzimmer für alle, da triffst du ja irgendwie die halbe Mannschaft immer. Und im Ruhrgebiet, gibt's schöne, viele kleine Konzepte. Ich mag auch wirklich dann tolle Küche. Ich gebe gerne Geld aus für tolles Essen. Ich liebe beim Sascha Stemberg zu essen. Ist ein alter.
Grüße gehen raus in dem Fall.
Ja, alter Gasthof aus von seinem Vater noch und wahnsinnig krass gutes Essen. Hat auch einen Stern und macht aber Spaß, weil er ist. Ne? Also Leidenschaft pur. Und ansonsten auch gerne mal ein Pommes Currywurst.
Ja gut, muss auch sein, hast du recht, das ist das Ding. Hast du noch irgendeinen Tipp für, außer dass man, wenn es schmerzt, dass man dann was lernt? Gibt es noch ein Buch oder irgendwie einen Podcast? Man, klar, die Leute hören den hier, das ist eigentlich auch das Wichtigste, was man hören kann, ganz ehrlich, alles andere.
Ist ja eigentlich durch.
Ne? Ist eigentlich durch. Gibt es noch irgendwas von deiner Seite, was wo du sagst, so, das hat mir geholfen oder das ist ein Tick, den ich jeden Tag mache, irgendein Habit oder so? I don't know.
Ja, Buch, sag ich mal, bin jetzt keine Leseratte. Ich bin eher so der Hörfraktion Hörbuch oder wirklich Podcast. Ich höre sehr, sehr gerne Podcasts. Okay. Aber ein schönes Buch. Ich habe mal was irgendwie bei mir im Kopf extrem gut geblieben ist, ist von dem Bruder von Luke Mockridge, von dem Matthew Mockridge, Das nächste große Ding. Und der ist bekannt geworden wirklich mit Splash-Paint-Partys und ja, der gibt irgendwie, gibt der so ein bisschen vor, wie was du machen musst, wenn du Erfolg haben möchtest. Und irgendwie hat mich das so geprägt. Da muss ich sehr dran, oft dran denken, habe ich auch schon dreimal gelesen. Immer wenn ich es vergesse, lese ich es wieder, dann bin ich wieder dabei. Aber das ist wirklich, kann ich empfehlen. Und ja, ein Habit, was ich immer mache. Boah, was mache ich immer? Ich habe ja auch schon viele, viele Podcasts gehört, auch von den Beyond Boys, eigentlich fast alle. Und das ist so witzig, weil es so viele Überschneidungen auch immer gibt, weil man irgendwie gleiche Rituale hat. Bei mir ist wirklich wer schreibt, der bleibt. Also ich muss alles aufschreiben und ich mache mir so eine tägliche To-Do-Liste wirklich. Und auch wenn ich immer sage, ich muss digitaler werden, ich muss mit der Zeit gehen, dann nehme ich mir so eine App und dann trage ich da meine ganzen Sachen ein. Vergiss es, kann ich nicht. Also geht immer wieder, ich gucke da nie drauf irgendwie. Ich bin so der Typ, der schreibt. Und ich habe wirklich täglich meine Liste, und die ich nicht abgearbeitet habe, die Liste, die geht auf den nächsten Tag. Da bin ich total, ja.
Das gleiche Ritual, wie ich habe eigentlich.
Ist für mich, sonst kann der Tag nicht beginnen. Und mein E-Mail-Fach muss immer leer sein, sonst kann ich nicht schlafen gehen. Also und wenn ich schon scrollen muss bei meinem E-Mail-Fach, dann kriege ich schon Herzrhythmusstörung. Von daher da.
Okay, und da bist du auch so rigoros, dass du sagst, so nach ABC, also erledigen, delegieren, Müll, fertig.
Ja, genau. Also das muss für mich, sonst weiß ich, ich hänge etwas hinterher.
Ah, das ist ein Indikator, wenn man das für sich ausmacht, dann.
Ja. Meine Frau übrigens gar nicht, die hat irgendwie
die hat so 5.771
1.000 im Eingang. 1.000 ja, ja. Im Eingang.
Ist auch lustiger, es gibt den, der alles aufgeräumt hat, wo kein einziger Dot irgendwie beim App Store irgendwo da drin ist oder auf dem Handy, und dann gibt es die, wo alles nur rote Dinger überall sind. Ne?
Aber die hat auch alles im Griff, von daher, also ich...
das ist halt eine Typfrage, ne?
Ja.
Na, mega. Also auf ein Popcorn. Vielen Dank für deine Zeit. Wir sind für heute durch und haltet die Ohren und Augen offen, wenn es wieder eine neue Edition von Popcorn geht, direkt kaufen, und wenn die schmeckt, dann auch bei Boosfood einmalweise bestellen, damit das mit dem Ibiza auch schnell klappt.
Das hast du schön gesagt.
Genau. Ja, alles klar. vielen Dank dir. Bis dann.
Danke, ciao. Danke.
Mein Gott. Ja, irgendwann tut das weh auf den Ohren.